Mic check, mic check. Ich bin Curly, ihr seid bei Terroir Adiletten. Neben mir sitzt Willi und vor mir sitzt Hendrik Thoma, Weinhändler, Master-Sommelier und vieles mehr, was wir heute erfahren werden, was dieser Dude alles treibt. Terroir Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Checkt auch auf Insta vorbei und auf YouTube. Lasst uns einen Kommentar da, dann stoßen wir auf euch an. Wenn ihr auf geiles Essen steht, checkt doch mal Foodie und Prudi aus. Das ist unser Schwester-Podcast. Und jetzt kommt Willi.
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Ja, servus.
Servus, Curly, nach Ostern. Wie war dein Osterfest? Gab's dicke Eier?
Es gab tatsächlich sehr dicke Eier, ja. Luigi hatte sehr dicke Eier.
Was hast du gemacht? Warst du in Berlin? War wieder ein großes Clubwochenende.
Ich weiß ja, ich war Club Home mit Luigi. Ich war mit ihm allein über Ostern hier.
Ist deine Freundin eigentlich eifersüchtig auf Luigi?
Ja, öfters.
Ich denke mir, dass das die ganze Zeit, wenn ich meinen Hund kaufe mit meiner Freundin, ich würde das nicht aushalten.
Ich bin aber auch eifersüchtig. Das ist so ein bisschen.
Ah, ihr seid beide eifersüchtig. Ja, ja. Ja, dann wird die Töte halt los.
Nein, wir wollen ihn beide so für uns haben die ganze Zeit. Nee, auf jeden Fall, meine Freundin war bei ihren Eltern und ich habe mit Luigi hier Vater-Sohn-Wochenende gemacht. Es war richtig entspannt.
Also nichts Berghain, nichts.
Nee, ich habe irgendwie alle. Ich habe so YouTube-Videos geguckt wie. How many Big Macs can I eat in 30 minutes?
Und?
31.
31
Big Macs. Der Weltrekord.
In einer halben Stunde. Ja. Also in einer Minute einen weg. Ja. Ciao.
Das ist krass, oder? Auf jeden Fall habe ich YouTube unsicher gemacht und mich weitergebildet auf diversen Ebenen. Und
ja, wenn das Bildung ist, wenn man zuschaut, der in einer halben Stunde 31 Big Macs frisst. Klar.
Wusstest du das vorher?
Dass das geht? Aber ich glaube das.
Naja, ich fand es auf jeden Fall entspannend fürs Gehirn. Das Wochenende war sehr chillig. Aber du hast ja wieder Action gemacht. Du warst an der Nordsee, oder?
Ich war an der Nordsee. In einem Ort, der hieß Norden tatsächlich. Oder heißt Norden.
Verrückt.
Ja. Ja, ich kannte das davor nicht. Das ist cool. Und dann sind wir auch nach Norderney rüber getuckert. Und ich habe da sogar einen super Weinshop gefunden, also in Norden tatsächlich. Das ist so ein kleines Städtchen, ganz schön, klein, ruhig. Aber der Weinshop war super, haben wir einiges an Wein Gott sei Dank gefunden, weil das andere Paket kam nicht an.
Wie immer.
Jetzt hatte ich schon Verlustängste, Angstschweiß.
Das kommt jetzt nie an.
Ja, oder? Wahrscheinlich ist es jetzt da und ich bin da vielleicht nächstes Sommer wieder. Aber wieder nicht schlecht, ich habe keine schlechten Weine bestellt. Und wenn die irgendwo im Kühlschrank oder wo liegen oder im Keller, dann haben wir dann nächstes Jahr irgendwie coole Sachen.
Aber das ihr hattet da auch zwei Luigis am Start, habe ich gesehen. Ne?
Zwei Luigis, ja, zwei Rauhardackel. Ich liebe Rauhardackel.
Okay, geil.
Und die Tante von Luisa hat zwei, Dana und Becky. Also die sind schon ein bisschen alt. Aber irgendwie finde ich die Viecher ganz geil.
Ja, die sind witzig was.
Ja, super. Unser nächster Gast kommt auch aus dem Norden.
Ah, oh, tatsächlich.
Ja, ich bin ein bisschen mal wieder aufgeregt und nervös, weil ich schon ein bisschen ein Fanboy bin. Das war so einer der ersten wirklichen Grand Seigneurs an Sommeliers in Deutschland. Ist auch heute schon ein bisschen alter, würde ich jetzt sagen, gereift. Vielleicht. Und war dann aber, hat sich dann selbstständig gemacht als Weinhändler. Ich glaube, das war so 2012, 2010, 2012 irgendwann, mit dem Laden Wein am Limit und war so, mit seinem Alter hat sich der nochmal so gewandelt und ist dann irgendwie vom Spießer-Sommelier aus einem spießigen Haus zu einem lustigen, finde ich, wieder so Weinblogger geworden und hat jetzt ein super so Weinabo und ein ganz eigenes Sortiment und bin echt happy, dass wir den heute da haben. Ist auch Master-Sommelier, wir hatten ja schon viele Masters of Wine hier bei uns, aber noch nie Master-Sommelier. Ich hoffe, das wird uns heute auch erklären.
Das ist ein Unterschied,
oder? Das ist ein Unterschied, ja. Wirst du heute hören, wie alle anderen. Also herzlich willkommen jetzt hier, the one and only Hendrik Thoma.
Servus.
Hendrik. Super, dass du da bist. Ich glaube, man braucht dich nicht vorstellen. Ich glaube, die meisten unserer Hörer, wir haben eine große Schnittmenge, glaube ich, in unserem Fanpublikum.
Dürfte ich würde sagen, mach es trotzdem für den einen oder anderen, cool, der mich daneben nicht kennt.
Jawohl. Ich gut. Am besten machst du das, ich sag's ein paar Schlagworte. Du bist jetzt Weinhändler seit 2012 mit Wein am Limit. Ex-Sommelier, dann habe ich herausgefunden, du bist auch Ex-Koch. Mhm. In Gütersloh warst du nämlich Koch.
Ja.
Wein am Limit steht hier, du warst in diversen lustigen Fernsehsendungen. Mhm. Paulaner Bierspezialist.
War das Paulaner? Nicht Paulaner.
Oh mein Gott.
Nein, bitte kein Erdinger.
Erdinger. Und du bist im Gegensatz zu den vielen Masters of Wine, die wir schon hier hatten, Master Sommelier.
Ja.
Darüber wirst du uns heute hoffentlich auch was erzählen. Ja, ich bin tatsächlich ein Fanboy. Aber nicht, ja, bin ich wirklich. Aber nicht, weil, keine Ahnung, weil du das alles so geschafft hast und so, sondern für mich, muss ich echt sagen, ist das größte oder die größte Errungenschaft, dass du so wandelbar bist und dass du dich so oft verändert hast und auch im, darf ich jetzt sagen, hohem Alter. Ich werde ja auch schon alt, so. Aber du hast dich ja wirklich wieder komplett neu erfunden. Also nicht nur mit Wein am Limit, sondern mit dem ganzen Online- und Social-Media-Ding, was du machst. Und das finde ich beeindruckend. Und deshalb freue ich mich jetzt auf das Gespräch, auf die nächsten 90 Minuten oder 2 Stunden und auch auf die Weine, die du mit hast. Und weil ich durstig bin, schenke ich gerne erst. Nein, was trinken wir denn zu Beginn?
Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem, genau, du hast, der Griff geht schon richtig zu dem Leichten. Das ist Soalero Granit. Den Jahrgang habe ich noch nicht probiert. Deswegen habe ich gedacht, ist es vielleicht mal eine gute Gelegenheit, diesen Wein mitzubringen. Und es gibt so einen kleinen roten Faden durch die Weine. Und diesen Wein habe ich euch mitgebracht, weil ich finde, er passt ganz gut in die Zeit. Es ist kein, ich würde mal sagen, kein Wein mit besonders viel Ecken und Kanten jetzt in dem Sinn, dass es hier eine spezielle, ausgefeilte Herkunftsmethode ist. Aber ich finde diese Weine eben mit dieser Frische, mit dieser Direktheit, mit dieser Purheit und Klarheit, die passen eben super in die Zeit. Und du kennst die Weine ja bestimmt schon, ne?
Ja.
Du wahrscheinlich nicht, Curly?
Ich nicht.
Also es ist ein Alvarinho, der heißt Granit, kommt von der Quinta de Soalero. Das ist circa so 60 Kilometer landeinwärts. Also wir sind schon im atlantischen Klima, aber wir sind auch schon dort, wo die spanischen Berge sozusagen nicht mehr so weit sind. Also es ist eine Mischung aus atlantischem Klima mit Bergklima. Und Alvarinho ist halt eine Sorte, die vielleicht ein bisschen wie der Riesling auch ein bisschen zu den Klimagewinnern gehört, zumindest temporär. Also eine Sorte, die eine dicke Schale hat, viele Phenole hat, die eine gute Säure hat, viel Frische hat. Und die Portugiesen sind ja auch lange, ich sag mal so under the radar gewesen. Jetzt haben sie viel eben sie auf dem Radar, weil sie eben auch an ihren Traditionen und an ihren Sorten eben auch festgehalten haben. Granit heißt er deswegen, weil der Boden eben dort, klar, Granit ist, teilweise verwittert und es sind höhere Lagen. Und die Grundidee von diesem Wein ist, einen Alvarinho zu haben, der ein bisschen trockener ist, der ein bisschen gerader ist und der dieses berühmte Wort Mineralität, was ja viele irgendwie für total absurd halten,
echt
eher so aus der Parapsychologie kommt. Ja, mit Mineralität ist halt, das ist ja schwer zu greifen.
Das stimmt.
Aber wenn wir mal sagen, der Boden ist der Rahmen, auf dem der Weinstock wächst, dann würde ich sagen, merkt man doch hier eine ganz steinepure, klare Note, oder? Was sagst du, Willi?
Ja, ich finde schon. Ich finde halt, Alvarinho ist immer so zwischen Veltliner und Riesling bei mir.
Ja.
Also was der diese, also ich finde schon, der hat so ein Apfelaroma oder ist auch Birnenpfirsich, so ganz leicht exotisch, aber trotzdem hat er auch wieder so auch zitrische Noten.
Sehr frisch auf jeden Fall.
Genau, sehr frisch, könnte dir natürlich auch schmecken. Ist halt zu trocken wahrscheinlich für den klassischen Cabi-Style.
Ja, aber...
Aber in der Nase geht es nicht so weit weg. Und ich finde ihn am Gaumen, der hat eine ganz super präzise Struktur, Länge.
Ist gar nicht so trocken, ehrlich gesagt. Also schon trocken, aber ist nicht...
Es gibt davon noch eine, ich sag mal, abgespecktere Variante, der heißt Soalero Classic. Das ist eigentlich auch der berühmteste Wein. So, das ist immer wie, du brauchst immer eine Visitenkarte. Und das ist so ein bisschen hier der, schon der Versuch, das Ding eher in Richtung Gastronomie zu drücken, also mehr Richtung Seafood. Und er ist schon trockener. Ob er ganz knochentrocken ist, weiß ich jetzt nicht. Die Analysewerte habe ich nicht gesehen. Ist aber auch für mich nicht interessant. Für mich ist immer interessant, wie schmeckt das?
Ja, ja, voll, genau. Und ich glaube, mehr wie 4 Gramm wird es nicht haben.
Übrigens, Entschuldigung mal ganz kurz. Wir sind ja schon mitten im Gespräch. Wir sind ja schon in der Aufzeichnung. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Schön, dass ich hier sein darf. Das ging so schnell.
Ja,
hier kommen ja sozusagen, ihr kommt ja gleich zur Sache. Ja, das ist ja hier.
Vielen Dank, dass du gekommen bist.
Wir sind durstig und haben keine Zeit. Ja, super, dass nach vielen Anläufen endlich auch geklappt hat.
Aber was für ein geiler Name, Wein am Limit. Wie kam es dazu?
Ja, das ist, also der Willi hat es ja schon angekündigt. Also die Wandlungsfähigkeit, die habe ich auch gebraucht, weil ich glaube, wie so immer im Leben, ist auch der Weg einer, wo man die Ziele zwar beschreitet, aber nicht immer ganz gerade drauf zugehen kann.
Ja.
Und ich habe eigentlich als Schüler angefangen bei uns. Ich war in der Schule, ich war ein recht aufmüpfiger Schüler. Und für mich blieb dann damals in den 80er Jahren in meiner Heimatstadt Gütersloh, also kulinarische Hochburg sozusagen von Deutschland, blieb nicht viel anderes übrig. Erstmal ein Schulpraktikum zu machen. Und der Küchenchef hat schon bemerkt, dass ich ein ziemlich renitenter Schüler war und hat er gesagt, naja, stecken wir dich erstmal in die Spüle. So, und da habe ich auch das erste Lehrjahr so fast gebraucht. Aber ich muss sagen, da lernt man viel bei solchen Sachen. Also da lernt man vor allen Dingen Demut, da lernt man auch Respekt und ich möchte das nicht missen. Und wir haben in diesem ersten, das erste Lehrjahr war halt prägend für mich und ich habe dann meine Jugendsünden oder meine Renitenz habe ich abgelegt und habe mich dann da wirklich reingekniet in diesen Job. Und das Kochen ist schon meine erste Leidenschaft gewesen. Und zu dem Sommelier komme ich eigentlich über ein tolles Glas Wein, den ein Bekannter von meinen Eltern mir gegeben hat. Es war in den 85er Sassicaia. Das war so
Ende 80. Der berühmte 80. 85er ja, Sassicaia war dein erstes Glas?
Ja, also der erste große Wein. Natürlich hat man Rosé d'Anjou getrunken und Matthäus, alles was der elterliche Weinkeller so hergab. Und das war natürlich so, wo ich das erste Mal gemerkt habe, boah. Das geht ja noch weiter.
Warum ist der so berühmt, der Wein?
Der Borein ist deswegen berühmt, weil der ist damals, glaube ich, mit 100 Punkten von Parker dann ein paar Jahre später ausgezeichnet worden. Es war auch noch die Zeit, in der, würde ich sagen, diese Punkte noch nicht so inflationär von so vielen Instanzen auf der Welt vergeben
wurden. Ja, und es war halt was komplett Neues, nicht? Also ja, Wein in der Bordeaux-Stilistik aus der Maremma war halt irgendwie komplett neue Geschichte.
Ja. Und so komme ich dann wirklich zu dem Thema Wein. Das hat mich dann so begeistert und ich bin ja dann nach Hamburg gegangen, Landhaus Scherrer. Dann aber hatte ich die Chance, nach Kalifornien zu gehen, ins Napa-Tal. Das zu einer Zeit, wo ich würde sagen, in Amerika die Dinge noch anders liefen. Also es war Kalifornien sehr offen, hohe Lebensqualität. Das Napa Valley war vielleicht noch nicht ganz so touristisch. Durchseucht, ist ein blödes Wort jetzt, aber so durchsetzt. Jetzt ist es ja, viele sagen, es ist Disneyland. Das fing damals an, aber es war noch geprägt von echten Entrepreneuren. Und das sind so handfeste Amerikaner gewesen, die alle mit oder viele mit europäischen Wurzeln. Und konnte da sofort einsteigen. Also Joe Heitz, Robert Mondavi, you name it, John Schaefer. Und die waren alle sehr freundlich, sehr offen. Und so konnte ich in diesem Weingeschäft, was für mich eigentlich so fast als aus Gütersloh kommender junger Mann, eher so, ja, wo die Leute gesagt haben, musst erst mal ein Haus vertrinken, bevor du überhaupt dran denkst, dich mit Wein zu beschäftigen. Und so Sprüche wie, was trinken Sie denn zu Hause und so, also von einer Borniertheit geprägt, habe ich mich nicht abschrecken lassen und diese Leute kennengelernt. Und das hat mir Mut gegeben und das hat mir Zuversicht gegeben. Und dann habe ich eben auch irgendwann angefangen, das Thema Wein. Hole ich echt tief aus, aber ich glaube, man muss das vielleicht mal erzählen.
Ja,
man
muss ja, das interessiert die Leute. Das interessiert mich auch.
Und ich hatte dann zu der Zeit Larry Stone kennengelernt. Der war schon Master Sommelier. Und er hatte ein Restaurant in San Francisco mit, wer hat Apokalypse Now nochmal, wie heißt der berühmte, der auch ein Weingut hat?
Francis Ford Coppola.
Genau. Und ich glaube, Robin Williams. Die hatten ein Restaurant in San Francisco. Und übrigens Rush Parr war, glaube ich, sein Kommissommelier irgendwann mal später. Und
stimmt,
ja. Das hat mich total fasziniert. Ich war noch immer noch Koch in Amerika, habe aber sehr viel...
Du hast dort gekocht.
Auch ja, genau, in der Auberge du Soleil. Es hat mich aber total fasziniert, dieses Thema Wein und diese ganzen Leute. Und da hast du, was weiß ich, da waren die großen Bordeaux-Winzer, waren alle da und man war freundlich miteinander. Und jeder hat mich ernst genommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das ist der rote Faden in meinem Leben. Nimm immer denjenigen ernst, der dir gegenüber sitzt, auf der anderen Seite und respektiere den. Da habe ich viel gelernt von denen.
Ja.
Ja, und so habe ich dann irgendwann auch gesagt, ich will auch Master Sommelier werden. Und zu der Zeit gab es ja auch nicht viele andere Ausbildungsmöglichkeiten. Bin dann in Heidelberg erst auf diese Hotelfachschule, die auch einen Sommelier-Kurs haben. Habe ich angefangen und habe aber gedacht, vielleicht legst du auch mal irgendwie für dich selbst noch mal einen Scheit drauf. Und so habe ich dann diesen Master-Sommelier-Kurs angefangen.
Wo war das dann? Auch nicht in Heidelberg, oder?
Das war dann in London und das war Ende der 90er dann schon. Ich hatte dann auch schon einen Job als Sommelier im Louis C. Jakob, wo ich dann 13 Jahre war. Und du musst natürlich wissen, in den
13 90ern... 13 Jahre?
Ja, ist eine lange Zeit. Und ich glaube, man muss den Dingen auch, um sie wirklich gut zu entwickeln, muss man sich und den Dingen auch Zeit geben. Wir leben ja heute in einer Zeit, in der immer wir versuchen, uns auf der Innenseite zu überholen. Aber diese 13 Jahre, die ersten waren auch nicht schön, muss ich sagen, waren anstrengend. Bis du ein Team hast, bis du dich etabliert hast, bis du die Gäste kennst, ihre Marotten kennst, bis du dich dran gewöhnt hast, was eigentlich auch von dir gefordert ist in deiner Rolle. Mit dem Küchenchef war auch nicht, wir hatten nicht sofort den Thomas Martin, das war unser Küchenchef, der immer noch da ist, der feiert gerade sein 25-jähriges Jubiläum. Wow, krass. Also da steht man schon ein bisschen für Kontinuität, aber trotzdem ist nach 13 Jahren dann auch mal Schluss. Und das Thema Online habe ich schon für mich früh entdeckt. Weil ich fand, es war für mich das Nadelöhr, durch das ich gehen musste. Denn sagen wir mal, wenn die Weinwelt eine Scheibe ist oder vielleicht verglichen mit einem Knopf, dann sind in der Mitte dann vier kleine Löcher oder zwei Löcher, wo irgendwas durchpasst. Und wenn wir sagen, dass diese Scheibe sich aus Borniertheit, Ängsten, Verschlossenheit, also wir haben ja viele Gatekeeper in unserer Branche, ja, und ich wollte aber gern zu den Gate-Openern. Und da habe ich festgestellt, du bist im Fernsehen oder ich bin im Fernsehen, nehme teil an irgendwelchen Shows, aber eigentlich kriegst du deine Slot und du musst performen. Konnte nie das machen, was ich selber wollte. Und durch das Nadelöhr habe ich gedacht, gehe ich mal und hatte das Glück eben, aufgrund meiner Neugier dann irgendwann mal in New York den Gary kennenzulernen. Gary Vaynerchuk, der ja heute ein gefeierter Social-Media-Star ist. Und ich muss sagen, auch wieder waren es die Amerikaner. Die haben sich alle sehr
positiv...
Dieser Gary Vee. Und es war eine
super
Show. Es war eine der besten Shows, sagen viele, die... Also das habe ich dann so gelesen. Ich war echt geehrt.
Also der hat da... Wie hast du den kennengelernt?
Ich wollte ihn eigentlich interviewen für ein deutsches Magazin. Also ich habe ja immer noch geschrieben. Es war eine Sommelier-Karriere, ging ja so langsam dem Ende, würde ich sagen, zu. Ich war schon Ende 30. Und der Gary, da hatte ich gesagt, ich würde ihn interviewen. Aber wenn wir Lust haben, können wir eine Folge drehen. Und dann haben die gesagt, nee, Folge machen wir nicht. Und dann warte mal draußen. Und dann kamen sie 5 Minuten vorher. Such dir mal 3 Weine aus dem Regal hier. Das war ja in diesem berühmten Shop in Springfield. Also außerhalb von New York ein bisschen. In Staten, ich glaube Staten Island.
Simpsons Town.
Was?
Simpsons Town auch aus Springfield.
Okay. Das ist ein Insider. Aber das war für mich total klasse. Auf einmal hast du Feedback. Auf einmal am nächsten Morgen in dem Hotel, wo ich war, ich klappe meinen Rechner auf und gucke in meinen Posteingang und nette Kommentare, liebenswerte Kommentare, aufmunternde Kommentare von Leuten, die sagen, ich muss jetzt mal deutschen Wein trinken. Oder, ey, vielen Dank, das war irgendwie, ihr habt mich inspiriert.
Krass.
Und da muss ich sagen, habe ich viel mitgenommen von diesem Besuch. Das ist natürlich immer gefährlich, wenn man dann solche Ideen mitnimmt und meint, man muss jetzt der deutsche Gary Vaynerchuk werden, der ich nicht bin und nicht sein kann. Auch aufgrund meiner Prägung. Ich glaube, ich bin viel tiefer im Thema Wein. Gary ist eine Social-Media-Lichtgestalt und ist auch ein Motivator heute, würde ich sagen.
Ja, ja. Aber ich habe auch von dem schon so ein paar Videos gesehen, wie man so irgendwie im Internet rumschwirren, wo er so eine Story erzählt. Und einer hat er auch erzählt, wo er irgendwie erzählt, dass er Wein gekauft hat, eine Kiste für, keine Ahnung, $30 und die dann geflippt hat pro Flasche für $40 und dann hat er das 30 Mal wiederholt und dann am Ende hat er dann 1 Million oder whatever. Aber ich habe den auf jeden Fall schon ein paar Mal im Weinkontext in Verbindung gesehen.
Ja, auf alle Fälle. Also da kommt er her. Ich glaube, die haben mittlerweile das Unternehmen verkauft an großen Giganten. Aber unabhängig davon, auf einmal habe ich festgestellt, Medien funktionieren nicht einseitig. Das erlebt ihr ja auch bestimmt bei eurem Podcast hier. Das läuft über eine Community, mit der man auch Austausch hat, die euch mögen, die euch feiern. Und wenn es eure Fanboys und Fangirls sind, möchte ja keiner gerne Fanboy oder Fangirl sein. Ich finde es total legitim. Ich finde es sogar super.
Ich bin gern Fanboy.
Ja, aber ihr habt eben Leute, die das sozusagen, was ihr macht, eben wertschätzen.
Voll, Shoutout an unsere Community an dieser Stelle und an eure nice Kommentare auf Instagram. Don't stop it! Nee, ernsthaft, das ist echt so. Ich meine, ich finde das, für mich ist es zum Beispiel auch voll crazy, weil ich ja so in dieser Weinwelt voll der Quereinsteiger bin und tatsächlich auch sagen muss, dass ich am Anfang, ich will jetzt nicht sagen überrascht, aber schon so positiv angetan war davon, wie die Leute das irgendwie annehmen oder wie die dann schreiben, so, boah, ja, letzte Woche habe ich das getrunken, das war voll geil, boah, probier mal das. Man sieht da schon, wie die Leute mit Leidenschaft dahinter stehen und das erinnert mich halt dann auch so an meine Musiker oder also einfach als Dasein als Musiker, weil es da ja auch viel um, boah, diesen einen Track, hast du den schon gehört und so reden die halt über eine Flasche Wein, das finde ich halt nice. So.
Aber kommt aus der Zeit so ein bisschen deine Grundeinstellung, weil als ich die kennengelernt habe, das war in Hamburg, im Freudenhaus, tatsächlich.
stimmt.
Nee, es war kein Puff, aber stimmt. Das Lokal heißt Freudehaus.
Aber in der Nähe von einem.
Ja.
Sich aber gut Gedanken gemacht vorher. Wie denn das Freudehaus jedes Mal, wenn einer dann erzählt.
Und das war mit, im Zuge dieses St. Pauli Weinclubs da.
Es wird immer besser.
Ja, genau. Und ja, ich war ja mal in Schleswig-Holstein für ein halbes Jahr beim Gerhard und bei Claudia Retter damals.
Stimmt.
Ja, in der Fischerklause am Lütjensee. Gute Zeit. Und hatte ich kennengelernt. Und das ist ja, wenn man heute irgendwie so ein Shootingstar und du warst das damals oder bist du immer, keine Ahnung, Hendrik Thoma ist halt so eine Nummer für sich in Deutschland. Und dann lief ich so hin und sag so, ja, hi Hendrik und was geht so? Und weißt du, im Normalfall macht man einen kurzen Smalltalk und dann schasselt man die andere Person wieder ab. Aber du warst so voll interessiert irgendwie. Und das habe ich heute noch positiv irgendwie im Hinterkopf, weil du nicht so Vorurteile hattest. Du hast halt so gedacht, ja okay, ist irgendwie ein junger Österreicher, der hier ist und hast irgendwie Interesse gezeigt, auch wenn es dich vielleicht nicht interessiert hat, du hast es verdammt gut gespielt auf jeden Fall. Was wir auch machen. Und das hat mich schon beeindruckt. Und das ist auch jetzt immer so, wenn man sich zum Beispiel auch dein Sortiment und so anschaut, also bei Wein am Limit, das ist so ein bisschen ein No-Ego-Sortiment. Ich meine, du machst das ja auch smart, weil du, glaube ich, bestehst ja immer auf Exklusivität oder Deutschland-Exklusivität, wenn du so ein Weingut listest, was ja smart ist für Preise oder generell für den Markt. Aber was natürlich auch geil ist, ist, weißt du, für uns Sommeliers ist es ja immer super, ja, wir haben jetzt wieder Romane Conti gesoffen oder wir geben uns die Kante mit Arno Ont und diesen ganzen Namen und Rouleau und wie sie alle heißen. Aber du hast halt so deine rote Linie für dich gefunden, was sehr gut passt, was natürlich aber auch sau risikoreich ist. Und das interessiert mich dann schon, wenn man da drauf kommt, dass man so seine ganz eigene Linie fährt und wie das auch funktioniert, was schon beeindruckend ist.
Also die rote Linie, von der du sprichst, ist für mich ein bisschen mehr der goldene Faden, so an dem ich versuche, das abhängig zu machen. Natürlich komme ich auch aus einer... Erstmal vielen Dank, was du sagst, wegen dem St. Pauli Weinclub damals. Das war ja auch eher ein Spaßgeschichte. Aber was total wichtig ist, und man sollte das nie vergessen, wir sind nicht die Letzten. Vor uns waren schon welche, nach uns kommen welche. Und ich habe mich immer nur als Teil einer dynamischen Branche verstanden, und habe auch versucht, ein bisschen mitzugestalten oder zumindest auch bei bestimmten Themen auch vielleicht mal auszubrechen. Also ich meine, wenn man sich mal vorstellt, Sommeliers vor 20, 30 Jahren oder die deutsche Weinszene auch noch vor 15 Jahren oder 10 Jahren, da ist viel passiert. Also die ist offener geworden, die Intoleranz gegenüber bestimmten Weinstilen nimmt ab, die Leute sind vor allen Dingen interessierter. Es sind manchmal gar nicht so sehr die Sommeliers, es ist manchmal sogar fast außen unsere Kunden. Also deswegen zum Beispiel auch euer Podcast ganz wichtig, weil ihr leistet da einen wichtigen Beitrag, weil ihr helft eigentlich, diese Welt ein bisschen bunter zu machen, in der viele versuchen, sie nur in Schwarz und Weiß eben zu malen.
Und wir können Vormittag schon trinken und müssen seiner Böse.
aber zurück zu dem Club. Und deswegen, ich finde, mit jedem, mit dem man zu tun hat, sollte man ernst nehmen. Das ist auch übrigens bei, ob du auf Facebook eine Nachricht kriegst oder auf Insta, 90% der Fragen bei uns, die reinkommen, möchte ich persönlich beantworten. Bei manchen muss ich es nicht, weil die sind offen gestellt, die Fragen. Das macht dann mein Team. Aber in erster Linie, weil das ist wichtig. Weil es geht hier um Menschen. Wir sind hier zwar in einer Weinbranche, aber wir sind in erster Linie in einer Menschenbranche. Und deswegen habe ich das auch immer für mich beherzigt. Und das war immer wichtig. Und ist vielleicht auch ein bisschen Teil eines kleinen Erfolges, den man dann hat. Und was das Sortiment angeht, kann ich dir sagen, es ist... die großen Namen, das ist weiterhin, das sind die Klassiker. Das ist auch interessant. Aber die sind meistens in irgendwelchen Händen. Und das ist eigentlich für jemanden, der als Entrepreneur in diesem Markt anfängt, uninteressant. Ich habe mich eher auf die Sachen mal gestürzt, die ich schon immer mal gesehen hatte, die interessant sind. Busaco zum Beispiel aus Portugal. Habe ich vor langer Zeit kennengelernt, aber ich habe da nie einen Markt für gesehen hier. Und dann habe ich gesagt, jetzt probiere ich es mal. Sadi wollte am Anfang auch keiner kaufen. Also eben Sadi aus Südafrika und wie sie alle heißen.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Eben Sadi gilt für viele als bester Winzer Südafrikas. Der ehemalige Surfer hat zunächst gelernt, Industriewein in Massen zu machen und sich danach dem extremen Gegenteil zugewandt. Konsequenten, handgemachten Terroirwein. Oha. Nach Stationen in Europa gründete er 1999 im südafrikanischen Swartland das The Sadi Family Weingut. Eben Sadi öffnete für viele südafrikanische Winzer die Tür zum Weltmarkt und zu eigenständigen, charaktervollen Weinen.
Aber ich glaube, vielleicht bin ich auch nicht so sehr ein Sommelier oder Weinhändler. Ich sehe mich auch gar nicht mehr als Sommelier. Ich sehe mich wirklich als Weinhändler und auch schon gar nicht als Journalist. Aber ich habe mich eigentlich so fast ein bisschen wie so ein kleines Musiklabel gefühlt. Ja? Also wir haben eine Shortlist, ja. Wir suchen ein paar, wenn wir sagen, das sind Künstler, die eine ganz bestimmte Musikrichtung vertreten. Und da habe ich gesagt, alles klar, da möchte ich rein. Ich glaube, ich stehe eher für Jazz, ich stehe eher für eine anspruchsvolle Musikrichtung und ich bin nicht so sehr bei Helene Fischer und ich bin aber auch nicht bei diesem totalen Hochglanz, hat mich auch nie interessiert. Und ich glaube, am Ende ist das Sortiment das, oder es ist so entstanden, weil es gewachsen ist. Oh, gut, Ogger, ganz interessant, war am Anfang Christian Schieder, waren super kleine Allokationen. Man hat sich gefreut, man freut sich noch heute, aber man hat sich damals gefreut über jede Flasche, die einem abgekauft wurde. Und ich habe an diese Leute geglaubt. Und ein paar haben mich enttäuscht, ein paar habe ich vielleicht auch enttäuscht. Aber so mit den meisten arbeite ich, mit Ibn Sadi arbeite ich 20 Jahre zusammen. Mit Soalero arbeiten wir über 10 Jahre. Und dadurch, dass das Weingeschäft kein schnell wachsendes ist, sondern sich eher so langsam wie so Ringe ausbreitet, sage ich mal, braucht es eben Zeit. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Also von daher, hoffe die Frage ist...
Ja, super, super beantwortet.
Wichtig ist,
zum Thema Exklusivität kommen wir später noch.
Achso, Exklusivität, Entschuldigung. Doch,
erzähl. Nee, können wir machen.
Doch, finde ich gut. Ja, okay, könnte man kurz gut da reinpacken. Dann haben wir es besprochen. Man hat ja viele Fragen in einer. Das Thema Exklusivität ist, wenn wir ein Weingut annehmen, dann ist das in Deutschland so, hängen sich dann viele andere Händler dran. Aber das Internet ist ein sehr anonymer Platz nach wie vor oder war bis vor einigen Jahren noch ein sehr anonymer Platz, wo eigentlich nur immer der beste Preis gezählt hat. Das haben die Kunden mittlerweile auch begriffen, dass das Internet eben vom Protagonisten geführt wird, von Menschen, die eben hinter den Rechnern sitzen und eventuell ihren Auftrag machen und nicht von irgendwelchen Robots behandelt oder processed werden, also mit anderen Worten. Das Netz ist heute natürlich ein Riesenplatz, um Dinge zu vermarkten. Und warum soll ich jetzt jemand mitvermarkten, der einfach die Weine nimmt, die wir auch führen, und der die einfach dann, weil er einen viel kleineren Overhead hat, weil er sich vielleicht nicht so viel Mühe gibt und 3 Mitarbeiter sparen möchte, da sind wir ja ganz groß in Deutschland, wir sparen ja an allem, ja, und dann sagt, ach, weißt du was, und dann biete ich das mal einfach mal 2 Euro unter dem an. Und da ist der Kunde dann am Ende aber auch nicht so richtig loyal. Wenn er merkt, dass der Wein nur irgendwo 50 Cent oder 1 Euro günstiger ist, ist er weg. Das heißt, du hast die Arbeit gemacht, du sitzt den ganzen Tag vor Facebook, vor Insta, du machst auf YouTube die Filmchen und da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Das müssen die Weingüter akzeptieren. Eine Exklusivität gibt es eh nicht, weil du könntest den Wein in Österreich, in Frankreich dann über Fremdmärkte kaufen. Aber unser Fokus ist ganz klar der deutsche Markt.
Und dann eher Endverbraucher oder Gastronomie?
Ja, das hat sich natürlich jetzt stark geändert durch die ganze pandemische Situation. Vorher waren wir wirklich mehr mit der Gastronomie. Es ist auch jetzt Gott sei Dank wieder so, dass viele in der Gastronomie sich an uns erinnern und auch gerne mit uns arbeiten. Es ist so, dass wir von einem, ich sag mal, 80% Gastronomieanteil heute bei 80% über unseren Online-Shop verkaufen, aber nach wie vor ganz, ganz viele loyale, treue Fans oder Freunde eben in der Gastronomie haben. Und vielleicht da machen wir es auch ein bisschen anders. Während ich früher mal gedacht habe, ich muss da hinreisen und jetzt mal verkaufen, ist eigentlich der falsche Weg. Die meisten in der Gastronomie, die wissen, was sie wollen und dann kommen sie früher oder später dann zu uns, wenn sie irgendwas sehen, was sie interessiert. Manchmal kann man sie ein bisschen draufstoßen, aber pushen bringt überhaupt nichts, finde ich. Also es muss wachsen.
Und wenn du jetzt ein neues Weingut im Auge hast, was du gerne aufnehmen würdest, gehst du dann da vorbei, guckst du das an? Oder?
Ja, das finde ich, muss irgendwie so eine Herz-Nieren-Prüfung. Wir haben jetzt gleich so einen Wein, da war ich noch nicht. Das hat aber was jetzt mit der Pandemie zu tun, dass ich einfach nicht so viel gereist bin. Aber ich kenne alle Winzer, wir probieren alles. Ich will aber nicht so weit gehen, dass ich jetzt deswegen der neue Jahrgang hier, Soalero, den wir jetzt probieren, Granit, den habe ich auch noch nicht gehabt. Aber das ist ja ein bisschen so wie, man geht ja auch zu einem Küchenchef, auch wenn er nicht da ist, kocht seine Mannschaft gut. Und ich will sagen, wenn es eine gewisse Verbindlichkeit gibt und du weißt, wie die Leute ticken, dann füllen die keinen Scheiß ab. Dass sie sich mal irren können, klar. Aber das ist aber selten, finde ich.
Ja, schon verständlich mit dieser Exklusivität. Ich finde es manchmal irgendwie, ja, schade nicht, aber es wirkt oft so ein bisschen oberehrgeizig, nicht? Wenn man so sagt, hey, ich bin der Einzige, der das hat so und ansonsten will ich das nicht. Weil ein sehr bedeutender Weinhändler in Österreich, der Heinz Kammerer, hat mir mal erklärt, interessant, der Gründer von Wein & Co. war das, der hat mir gesagt, der Weinhandler hat 3 Faktoren, Sortiment, Service und Preis. Und in 2 Sachen kannst du immer Weltklasse sein, aber nie in allen 3. Ist klar, wenn du ein geiles Sortiment hast und ein geiles Service, ist der Preis hoch. Hm.
Vielleicht kommt so der Heizkammerer so, aber auch noch aus einer anderen Zeit.
Natürlich, ja. Das war also, als die ganze Online-Sache losging, war...
Ja. Die Transparenz heute ist brutal und da kann man sich auch nicht vor verschließen. Und ich kann auch den Kunden verstehen, die alle müssen zurzeit darauf achten, wie sie und wem und wie sie ihre Kohle ausgeben. Ist ja auch interessant, was in der Pandemie passiert ist, dass die Menschen ja auch teilweise sich überlegt haben, wie sie am Ende ihre Budgets aufteilen. Und da ist ja auch online auf einmal dann interessanter geworden. Aber bei uns war es auch, wir haben es echt gemerkt, die Leute wollen, dass wir auch weiterhin Weine liefern können. Und ja, ich verstehe das. Das hört sich an, als wenn wir irgendwie sehr protektionistisch sind. Aber sprich doch mal mit den großen Marken. Also ob du mit BMW jetzt oder Miele und wie sie alle heißen, die müssen alle auf ihre Marke aufpassen. Und das müssen wir auch am Ende. Also, dass man gegen Graumarktpreise manchmal nichts machen kann oder gegen Fremdimporte oder sonst was. Fair enough. Aber für mich zählt eigentlich das, wenn wir uns schon da echt reinlegen, auch für die Winzer. Das wäre auch, was viele Winzer nicht verstehen. Also wenn wir jemanden in die Hand nehmen, dann versuchen wir das auch.
Den Markt auch, erschließen, genau, hat er ja auch was davon.
Hat er was davon. Und dann muss er eben, erwarte ich auch eine gewisse Loyalität von denen. Und
ist ja auch smart, also ist auch nicht falsch zu verstehen, aber nee. Einfach nur, was mich so interessiert. Aber
vielleicht mal ganz, vielleicht für denjenigen, der mal gerne in der Weinbranche Fuß fassen will. Im Handel gelten eben auch andere Gesetze als vielleicht in der Sommelerie, einfach aufgrund des Rollenverständnisses. Und im Handel sind auch viele Leute dabei, die unfassbare Budgets haben. Ich bin eigentlich ganz stolz, wir schaffen es, ohne dass wir uns quersubventionieren. Also mit anderen Worten, ich habe nicht irgendwie noch ein Unternehmen, wo wir irgendwelche Billo-Produkte verkaufen oder, keine Ahnung, irgendwelche Dienstleistungen haben, sondern wir schaffen das aus uns heraus. Und das ist auch etwas, was ich wichtig finde. Gute Arbeit muss auch bezahlt werden. Und das gilt eben auch dann, was meine Mitarbeiter leisten oder unsere Mitarbeiterin. Ich muss ja immer sagen, ich sitze hier alleine, aber eigentlich ist der Präsident von Wein am Limit ist heute nicht da und das ist meine Frau und Partnerin Bianca.
Das ist ja auch super. Vor allem, ich glaube, wir, und da zähle ich jetzt auch die Freundschaft so ein bisschen dazu. Wir sind ja auch keine Unternehmen, die sich jetzt im Preis definieren, also eher im Preis nach oben als nach unten, muss ich sagen, weil wir ja sagen, gute Arbeit kostet halt auch Geld.
Absolut.
Muss so sein. Und Qualität muss ja auch irgendwie bezahlt werden, nicht? Und bei der Deutsche hat es ja schon verstanden, bei Mercedes, Rolex und irgendwelche Markenklamotten. Ja. Nur beim Essen und beim Trinken ist noch nicht so richtig verstanden, nicht? Und da können ja wir vielleicht so ein bisschen helfen, dass das so ist. Du hast vorher einen super Satz gesagt bei unserem kleinen Prägespräch hier. Es gab ja schon ein bisschen Wein. Mhm. Da hast du gesagt, als Sommelier will jeder was von dir und als Weinhändler ist es so, dass du immer was von anderen willst. Was bist denn lieber?
Ich muss sagen, alles, was ich gemacht habe, habe ich immer gerne gemacht. Und ich war unwahrscheinlich gerne Sommelier, aber ich habe auch gemerkt für mich, mit Ende 30 kam dann die Phase, also wenn ich es heute noch wäre, Sommelier, glaube ich, wäre ich der Dienstälteste wahrscheinlich. Wäre ich mit Mitte 50 jetzt wahrscheinlich schon kurz vor der Rente jetzt. Und dieses Ziel, Weinhändler zu werden, das ist ja eigentlich nur sozusagen eine Weiterentwicklung. Also fangen wir wirklich mal an, Koch, Lehrling oder Spüler, Koch, Spüler, Lehrling, Koch. Hotelfachschüler, Weingutspraktikant, Sommelier, Jungsommelier, Sommelier, dann irgendwann Weinhändler. Also ich durfte alles mitmachen, die ganze Wertschöpfungskette. Aber was ich dir sagen kann, was am Weinhandel total reizvoll ist, ist wiederum, du hast eine andere gestalterische Möglichkeit. Du erreichst ganz anders deine Kunden. Heute habe ich ein ganz buntes Spektrum an Kunden. Ich würde mal sagen, vom Biker bis zum Vorstandsvorsitzenden oder von der Krankenschwester, was mich immer stolz macht. Also bei uns kommen auch, sehe ich auch in den Warenkörbe, dass da Leute einkaufen, die sich mal was gönnen wollen. Das ist auch mir als Sommelier, ist mir auch immer das Herz aufgegangen. Bis eben zu den Jungs, wo die sagen, na komm, gib mal gerade ein paar Schachteln rüber von dem und dem Wein, wo es, ich sag mal, nichts kostet oder vermeintlich nichts kostet. Die wissen auch schon, dass Geld einen bestimmten Wert hat oder bestimmte Weine. Also, Sommelier ist ganz klar, du hast eine ganz andere Offenheit. Du bist jemand, der sozusagen aus einem großen Angebot an Weinen, was für deine Weinkarte und für deine Gäste kuratieren muss. Das, was ich da vielleicht übernommen habe, ist als Weinhändler, und deswegen sind wir auch nicht der typische Weinhändler, ist ein bisschen dieses Sommelier-Approach. Ich suche auch genau das Gleiche aus, weil ich suche mir auch Sachen aus und muss mir überlegen, was davon passt wirklich zusammen. Also ich möchte ein kuratiertes Angebot und ich möchte nicht etwas haben, nur eine dicke Weinkarte, einen dicken Weinatlas.
Das hat man oft,
kann
gell?
Jeder machen. Oder ich
dicke
will mal sagen,
Weinkarte, mit viel Kohle aber geht nur 30% davon kannst du saufen.
Ja. Kennst du. Wobei es gibt natürlich ein paar große Weinkarten, die Berechtigung haben. Also allein wenn ich an den Schwarzen Adler denke, ich glaube, da sind wir hier eigentlich alle einer Meinung. Das ist total Spaß, weil es gewachsen ist über Jahrzehnte. Ja. Aber so in den 90ern und in den 2000ern, ich sag mal in den Großwappler-Zeiten, ja, also wo es nicht höher und schneller und weitergehen konnte, da war ja bei vielen Sommeliers eher so, ja, ich mache mal eine riesen Weinkarte und zeige Kompetenz. Und das Gleiche gilt im Handel auch. Für mich ist ein großes Angebot noch lange nicht Luxus, auch wenn viele Deutsche das denken. Für mich ist ein perfekt kuratiertes Angebot, und dann gerne zu deinem ehemaligen Chef, dem Herrn Kämmerer, zurück, ein perfekt kuratiertes Angebot plus guter Service drumherum, das macht's.
Und das darf auch Geld kosten.
Bitte?
Das verstehen dann die Leute auch. Also es ist ja heute die Community, die zu dir kommt. Du musst ja nicht jeden erreichen. Aber wenn du das gut machst und für die...
Schaffen es auch ähnlich, genau. Ja.
Wie ist denn das eigentlich, wenn du jetzt als Sommelier neu in ein Restaurant kommst? Dann übernimmt man ja vom alten Sommelier die Weinkarte mehr oder weniger, oder?
Super Frock, Curly. Ja.
Perfekt, wirklich. Geil. Das ist echt, jetzt weiß ich auch, warum sie dich hier engagiert haben. Das ist die Frage,
die ich mir nicht aufgeschrieben habe. Und ich meine, sehen, geil, Curly, komm, ich hätte die nicht gefallen. Super.
Also das ist, wenn man im Weinhandel ist, manchmal ein bisschen, glaube ich, bizarr, weil mit einem neuen Sommelier wechseln auch meistens dann die Lieferanten. Und das, was der Vorgänger gemacht hat, ist meistens Mist. Habe ich häufig mitgekriegt. Ich glaube, es ist die falsche Herangehensweise, weil ich glaube schon, man muss immer akzeptieren, dass der Vorgänger einen anderen Geschmack hatte und das einfach auch dauert. Und die Leute geben sich keine Zeit und wollen in 2 Jahren eben dann schon vielleicht der Master des Olymps sein oder irgendwas. Und mein Gott, verkauf es aus, gestalte, schau dir erstmal die Gäste an. Ich finde immer, man sollte nicht das diskreditieren, was ein Vorgänger gemacht hat. Man kann es anders machen. Und vielleicht kann man es sogar mal besser machen, wer weiß.
Aber findest du nicht, dass wir generell ein bisschen das Problem haben in Deutschland, und da mögen mich meine Kollegen jetzt dafür mit nassen Fetzen durch Berlin jagen, aber wir haben ja wirklich ein Problem mit dem, genau was du sagst, mit dieser Langfristigkeit des Arbeitsplatzes. Also die ganzen Sommeliers, die ich kenne, die sind maximal, Shelley hat jetzt mal so geil gesagt, wenn einer nicht mindestens 3 Jahre in einem Betrieb ist, dann nehme ich den gar nicht ernst. So, weil es ist ja auch so, man kommt in einen Betrieb, dann ist natürlich das, was du gerade gesagt hast, Curly, mal dieser Wechsel der Weinkarte. Natürlich versuchst du dann, deine Positionen dahin zu bringen, dann tauscht du ein paar Lieferanten aus. Das dauert ja schon mal mindestens ein Jahr. Dann arbeitest du immer mit Fremdbudgets, also mit das deines Chefs meistens natürlich. Und irgendwie, das stimmt schon, also wir sind schon in der Problemphase, dass man sagt, es ist schwierig, heutzutage noch wirklich Leute zu finden, wo man sagt, okay, die kuratieren das jetzt schon jahrelang, so wie du sagst, 13 Jahre oder so. Ich finde, das ist heute oft ein Problem. Da geht man irgendwo hin, ja, dann wird herumgepostet mit komischen...
Ja, manchen Leuten kann man es einfach nicht übel nehmen, weil wenn du in dem Moment, wo du eine Familie gründen willst, vielleicht Haus kaufen etc. Leider muss man sagen, und das ist nicht das Problem der Sommeliers, ist vielleicht, dass auch unsere Gesellschaft diese Art der Dienstleistung, den Service nicht so wertschätzt.
Ja, absolut.
Und wir hatten das ja eben mit dem Thema BMW oder mit großen Marken, Auto, Uhr und so. Mir hat mal einer gesagt aus der Gegend, wo ich komme, und ich glaube, das ist bezeichnend, wahrscheinlich nicht nur für die Gegend, aus der ich komme, ich würde auch nicht sagen, es ist generell ein deutsches Problem, aber der hat gesagt, na, ich lege halt mehr Wert auf ein dickes Auto, einen schönen Anzug, eine dicke Uhr, weil ja, Essen und Trinken, da habe ich ja nichts, da bleibt für mich nichts.
Ja.
Ich meine, ist eigentlich schade, weil am Ende, wofür lebt man?
Also ja, der Deutsche vergisst es oft, dass die Seele halt mehr auch, oder der Mensch halt auch von dem Genuss zwischendurch halt auch lebt. Die Leute geben ja für Musik genauso wenig Geld aus. So. Die hören ja auch nur noch umsonst Musik. Und wenn man dann sagt, ja okay, aber kauft es doch für 10 Euro das Album. Also 10 Euro, hä, das ist ja voll krank, Digga. Aber ich kaufe mir irgendwie für 40 Euro eine Politur für meinen AMG halt so gefühlt und höre dann das Lied richtig laut umsonst. Das ist halt dann so, wo ich mir auch denke, da gibt es halt auch in anderen Ländern halt eine andere Wertschätzung dafür generell, was Genuss angeht, sei es jetzt Wein, Essen, Musik,
Theater. Also wir leben immer noch viel, ich glaube, viele Menschen leben immer noch stark für die Fassade. Leben viel fürs Äußere, Und vielleicht, weiß nicht, ob es einen Corona-Effekt gab, aber einen gab es sicherlich. Viele haben auch mal ein bisschen mehr Zeit mit sich selbst verbracht und vielleicht auch mal drüber nachgedacht. Und also Corona war einfach nicht gut für uns als Gesellschaft und für uns als Menschheit. Aber man muss ja immer versuchen, auch selbst in der härtesten Krise irgendwie versuchen, immer noch den Sachen was Positives abzugewinnen. Ja. Und eins von mir war zumindest, dass ich gefühlt, dass die Leute mal mehr zu Hause waren und sich mehr für die Produkte interessiert haben. Und ich weiß nicht, ob das bleibt. Vielleicht ist es einfach auch nur eine Luftblase.
Oder? Ich habe aber schon auch gehört, dass die Leute, sagen wir mal, ein bisschen mehr Bock haben, ein bisschen mehr Geld auch auszugeben, wenn sie jetzt essen gehen oder so, weil es halt auch so lange nicht ging. Oder halt sagen, boah, ich gönne mir jetzt vielleicht doch das Bio-Fleisch.
Also ich finde, das Konsumverhalten hat sich sehr zum Positiven verändert.
Das wirst du doch wahrscheinlich wissen jetzt bei euch in der Bar.
Also unsere Bar funktioniert ja auch wie alles fast durch eine Community. Ich nenne sie Stammgäste als konservativer deutscher...
Stammis.
Und ja, also die hauen schon rein alle. Und die freuen sich ja auch, wenn die ins Wirtshaus gehen können. Das ist ja wirklich so das schöne, das erweiterte Wohnzimmer.
Ja.
Und das zu erhalten, kostet natürlich Geld. Und das haben schon viele gecheckt. Und ich glaube, die Leute gönnen sich jetzt gerade auch anders.
Ja, trotz der drohenden
Inflation oder die schon da ist. Aber
na gut, wir leben natürlich eh in, sag ich mal, sehr aufrührenden, bewegten Zeiten. Und so irgendwie fast am Rande des Wahns. Wenn man sieht, das, was um uns herum ist, kommt mir vor, manchmal so wie eine Eisscholle in der Antarktis. Und um uns herum ist eine Erosion, ein Klimawandel.
Und Haie.
Und Haie, genau. Ja. Okay, also wieder schöne Dinge. Naja, aber Konsum ist eben doch interessant beim Thema Wein und ich würde mir einfach, aber das, man muss auch vorsichtig sein. Die Deutschen sind schon, wenn ich mal die nur sehe für Wein am Limit, wir sind jetzt 10 Jahre Weinhändler, ich habe vorher schon ein bisschen mit Wein gehandelt, wenn ich sehe, wie das sich gewandelt hat, weiß ich nicht, ob es nur an mir liegt oder eben, weil drumherum auch so viel passiert ist. Also es gibt auch andere sehr gute Weinhändler und wir eigentlich arbeiten wir alle in der gleichen Branche, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, weil es natürlich auch Competition und es ist, natürlich gibt es Wettbewerb und der eine mag den nicht, weil ihm die Nase nicht gefällt oder sonst was, wie das, glaube ich, überall der Fall ist. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, hat sich Deutschland bewegt. Vielleicht nicht mit der Geschwindigkeit. Und das ist auch ein bisschen unserem eher konservativen und immer so ein bisschen zögerlichen, abwartenden Moment geschuldet. Wir gucken erstmal, was die anderen machen. Und dann, wenn das läuft, dann machen wir es. Und dann ist es leider manchmal ziemlich lächerlich.
Dann versuchen wir es aber immer ein bisschen besser zu machen.
Auch noch, ja. Also, ja, aber das ist dann so die Phase, das hatte ich so ein bisschen kurz vor Corona, also so ein bisschen eine Anmaßung, also wo viel, in vielen Restaurants oder so, so nach dem Motto, wir sind's ja, wir haben's ja. Und dann sage ich, nee, guck doch mal nach Kopenhagen, guck doch mal nach London, guck doch mal nach New York, geh mal nach Wien. Also, muss man sagen, ja, Wien finde ich toll, es ist total faszinierend. Das ist vielleicht nicht so im Vergleich jetzt mit London oder New York, aber gibt es richtig coole Sachen. Und es gibt auch tolle Wirtshäuser, es gibt tolle Weinbars. Aber es ist natürlich auch eine Kultur, die schon näher an Weinkulturen dran ist, muss man fairerweise sagen. Mediterrane Einflüsse, pannonische Einflüsse, so ein bisschen der Ungarn. Genau. Aber ihr seid eben auch eine Weinnation und ihr seid eben auch, wenn man die Österreicher sind, eben auch, was die Gastronomie angeht, Profis. Ja, ich weiß, du siehst das kritisch für dich selber, weil es ist immer schwer mit seinen eigenen Leuten. Ich glaube, also ich habe gerade dieses Blick gesehen, aber Österreich lebt halt stark vom Tourismus.
Ja, das schon. Aber es ist ja groß.
Da gibt es auch mega geiles Essen.
Ja, eh. Aber ich, also wenn du mal in Österreich warst als Arbeitender in der Gastronomie, dann weißt du auch, dass es einen riesen Gap gibt zwischen Osten und Westen.
Okay.
Also Westen, die Urlaubsgebiete dann, ne?
Ja, also es ist schon ein ganz anderer Schnack. Also das eine ist innovativ, individuell, neu und auch sehr gut.
Westen.
Und das andere, das kannst du jetzt für dich entscheiden, lieber Curly. Und das andere ist halt Altback. Das andere ist Sylt.
Ja, da wird vielleicht
Sylt wieder bedient, mit Schnee.
Da wird wieder das bedient. Viele deutsche Gäste auch, oder?
So, also... Ja. Ja, aber es ist halt das, was für uns...
Smarkt als Aperitif.
Vollkommen uninteressante, belanglose...
Bringen Sie mal den 16% da als Aperitif. Wir nehmen 3 Flaschen.
Stehe ich so gar nicht mehr. Genau. Hauptsache dick.
Verstehe, was du meinst. Klar. Ja. Das ist, das hast du natürlich, regionale Ausprägung. Aber trotzdem muss ich sagen, und in Österreich fehlt vielleicht, das ist da wieder Deutschland und vielleicht auch speziell Berlin... auch Hamburg ein bisschen, finde ich, ein bisschen mehr die Offenheit. Also wir haben ja auch ein paar österreichische Kunden bei uns, die suchen ja bestimmte Weine, wie jetzt den wir jetzt gerade im Glas haben, weil das in Österreich wahrscheinlich niemanden gibt, der das auf die Liste nimmt, weil Überseeweine oder neue Weltweine, wie sie ja auch noch, finde ich, gemeinerweise genannt werden, sind in Österreich einfach schwer verkaufbar. Oder?
Ich glaube, in Österreich leichter als in Deutschland.
Weiß ich, dann okay, das hätte
gefühlt. Also ich habe in Österreich weit mehr Kalifornien getrunken.
Interessant.
Und hatte auch ein besser in Wien, ja. Und hatte auch ein besseres Gefühl immer, also auch von den Gästen, als hier in Deutschland. Und ja, bei Wein und Co. hat man schon sau viel Südafrika.
Ja, das stimmt. Das, natürlich, Wein und Co. ist auch nochmal wirklich ein spezielles Angebot. Ja. Auch in der Zeit, in der du da
aber warst. Auch so, ja, aber auch sonst, also so Kalifornien, aber dann so die Alpen, also der Heights, Dominos, die Geschichten. So. Da gab es so Beaulieu, alte Geschichten. Das gab es schon.
Ja, vielleicht habe ich nur wieder meine eigene Wahrnehmung.
Also vielleicht, ich mein, ja. Und Hamburg, das war hier immer ferner, weil hier war immer so, ja, Italien.
Ja, Italien ist dann wieder eher Richtung München.
Oder gleich, ja, genau. Oder dann halt Frankreich. Und dann war nur Südfrankreich immer, Châteauneuf und so weiter. Aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall haben wir hier einen sehr guten Wein im Glas.
Ja, ich habe den auch, weil ich glaube nicht an Zufälle im Leben, deswegen habe ich den habe ich extra für dich mitgebracht.
Ja, danke. Ich bin nämlich im Oktober da und ich hoffe, ich bekomme einen Termin von dir dort.
Das, also wenn, kriegst du ihn sowieso von Chris, aber ich werde mich reinlegen. Oktober ist eigentlich eine gute Jahreszeit, weil die meisten wollen da immer im Januar, Februar hin. Da haben die Jungs aber Lese und das sind kleine Sommer. Betriebe.
Genau,
ich meine, versuch mal im Burgund zur Lesezeit einen Termin zu bekommen. Ja. Da sagen die, ich weiß nicht, was sie geraucht haben heute, aber... Cartology, das ist ein Semi aus weniger drin, 7%, das ist Chenin Blanc 93, wie ich finde, ein sehr eigenständiges Teil, was sich nicht mehr so sehr an den französischen Vorbildern, die es mal gab in Südafrika, erinnert, sondern mittlerweile eben ja, auf eine ganz eigene Art und Weise hier sich eben lustigerweise auch abhebt von dem Vorgänger. Und ich habe diesen Wein mitgebracht, weil der Willi, und der hatte mal einen sehr guten Kompagnon, das ist der Stefan Grabler, der jetzt in München ist und auch ein, wie ich finde, ein toller Sommelier und auch übrigens einer, den man von Anfang an ernst nehmen musste. Ja, also man musste ihm nur gucken, er hat die Begeisterung gehabt, genau wie bei dir. Und der Stefan und du, ihr habt damals den ersten Jahrgang, da hatten wir 180 Flaschen von dem Wein, habt ihr damals in der Cordoba 120 Flaschen davon bei uns gekauft und das glasweise in die Kehlen der durstigen Berliner und eurer Gäste reingespült. Und ich
wusste nicht, dass das so ein großer Amount deines Gesamtbestandes
war. Wir haben mittlerweile mehr. Also mittlerweile, wir sind bei 1500 Flaschen im Jahr von dem Wein. Also wir haben es verzehnfacht, aber was sind 1500 Flaschen? Aber ich empfinde einfach große Dankbarkeit und ich habe mich damals unglaublich gefreut, weil wir noch auch als Importeur ganz am Anfang standen und dass ihr so drauf gestanden habt. Und ihr habt immer das gemacht, was ihr wolltet. Das ist manchmal schwer, weil man kann euch nicht beeinflussen. Ich würde euch ja so gerne ein bisschen mehr beeinflussen, aber es geht halt nicht. Und, aber ihr kommt schon von selbst dahin und da seid ihr von selbst draufgekommen. Und ich fand das toll, dass ihr das für euch, dass wir sozusagen auf einer Wellenlänge das für uns entdeckt haben. Ich finde, der Wein ist immer besser geworden über die Jahre. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr so sagt.
Ich bin auch sehr happy über das Weingut an sich so. Also ich mag auch die anderen Weine von Alheid sehr gern.
Mega.
Und deshalb freue ich mich schon, dass ich also Ende September, Anfang Oktober bin ich 2 Wochen mit der Luisa in Südafrika. Und dann machen wir eine kleine Tour und Alheid wird fix auf der Liste stehen.
Ja, ich mache ja gerne immer Concierge-Service, auch teilweise für unsere Kunden. Mache ich wirklich gerne und ich mache immer sozusagen das Entree und dann macht ihr dann sozusagen selbst den Termin. Denn normalerweise, glaube ich, ist es nicht ganz einfach. Der Mann hat ja Familie plus sein Weingut und ist immer noch ein Entrepreneur, Selfmade Man. Für mich so die Next Generation, also der Ibn Sadi war ja sozusagen für mich meine Reise mit Südafrika. Fängt an in 2001. Und er kam später und den habe ich beim Billard kennengelernt, den Typen. Und ich habe erst gedacht, der war sehr selbstbewusst. Der
ist Taschenbillard ja oder normal?
Nee, das Richtige schon. Ah, also, okay. Weiß ich, Taschenbillard, oh, mit dem möchte ich kein Taschenbillard spielen. Er hat große Hände. Da bleibt nicht viel über, mein Lieber. Aber geil war der, irgendwie der Typ kam an, ey, are you a Hendrik? Ich sage, ja. Irgendwie bei, da waren wir bei der Rosa Krüger, das ist eine Dame, die in Südafrika, sag ich mal, die beste Händchen hat für alte Weingärten. Die solltet ihr auch mal kennenlernen, die ist sehr spannend, weil am Ende ist das die Lady, die alle interessanten oder die meisten der südafrikanischen Winzer berät bezüglich dieser Cape Heritage Vineyards. Und war bei der auf jeden Fall zu Hause, bei der Sportland Revolution. Und dann stand da dieser Riesentyp vor mir und gibt mir die Hand. And you're importing the wines from Sardi in Mali. Und ich sag, ja. You're Henry Thoma, I heard you're doing a good job. Ich sag, ja, danke schön. Too bad, I don't have my wine, we drank it all. Haben wir also alles, hat er gesagt, wir haben alles ausgesoffen. Also hinterher, also schön für dich. Ne? Freut mich. Toll, habe ich gedacht, was ist das denn für ein Wappler? Ich lieb ja das österreichische Wappler, muss ich sagen.
Ja, ja, Wappler ist super, ja. Wappler, du bist ja der Kaiserwappler.
Ich bin schon imperial.
Ja, also, darauf noch später.
Ich bin sogar
dazu später.
Premier Grand Cru Classe A Wappler, also das Superieur, sozusagen ist der Einzige, der sich den Titel geben kann und dementsprechend alle anderen beschimpfen kann.
So wie Chateau Ausson.
Ja, Chateau Yquem.
Yquem, richtig.
Also sozusagen der überall nochmal thront. Aber, und dann hat der Typ uns die Flasche geschickt. Und dann stand die bei meiner Frau und mir dann irgendwann, hat er wirklich nachgeschickt und habe gedacht, alles klar, probieren wir mal. Dann habe ich gedacht, scheiße, der Wein schmeckt gut. Meine Frau ist sowieso sehr gute Verkosterin, wahrscheinlich besser. Ich finde irgendwie besser als ich. Die kriegt das sofort mit. Und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, boah, der Typ ist doch kein Wappler. Das ist ja richtig, das ist ein geiler Vogel. Und das finde ich nett. Und solche Geschichten gibt es halt in unserer kleinen Weinbranche. Ich glaube, deswegen mögen auch viele Menschen, die nicht in der Weinbranche sind, unser Thema, weil es nicht so vorgeformt ist. Also du hast immer noch viel kreativen Freiraum. Ähnlich wie beim Kochen vielleicht.
Ich muss mal wieder so eine Frage wie gerade eben stellen. Das ist so eine Urban Muse. Bestimmt passiert es nicht mit solchem Wein. Aber ich habe mal gehört, dass so Billigwein aus Australien oder so zum Beispiel, dass der so pulverisiert wird und dann hier wieder mit Wasser versetzt. Stimmt das wirklich?
Oh, das.
Also so 3 Euro Wein aus Australien oder 4 Euro Wein aus Australien im Späti.
Willi, weißt du das? Kannst du das beantworten?
Tatsächlich habe ich noch nicht von so einem Konstrukt gehört. Ne?
Ich kenne andere Sachen, die, also wir haben ja das Riesenthema in der Weinbranche, das sind die Zusätze. Und vielleicht müssen wir auch mal einfach mal ganz klar eine Trennlinie ziehen. Ich habe da zwar auch Prügel für gekriegt, weil ich mich da ganz klar mal distanziert habe, weil ich es aber auch einfach nicht mehr hören konnte. Wir haben einfach eine Riesenwelt von Industriewein. Das ist Commodity, also es kann Coca-Cola sein oder sonst was oder Waschmittel. Das ist, wenn man mal ganz böse ist, ist es sogar wahrscheinlich in vielen Bereichen Alkoholbeschaffungsmaßnahmen. Und das ist, fairerweise muss man sagen, 90% der gesamten Produktion. Und das ist ja klar, dass die diese Mittelchen nehmen und davon wird auch keiner sterben und da wird viel Bohai und Geschiss drum gemacht. Und das kommt auf die Klimazone an, in der du lebst, welche Trauben du hast, welche Böden und. Und mit anderen Worten, Industriewein ist einfach komplett abgekoppelt und auch der Markt für Industriewein ist komplett abgekoppelt von diesem, was wir vielleicht noch Fine Wine oder handwerkliche Weine.
Ja, oder was wir hier besprechen. Ja,
genau,
also ich mich da distanzieren zu solchen Sachen.
Jetzt zu deiner Frage. Es werden zum Beispiel in Australien wird ja zum Beispiel dieses Chestnut, also Kastanien-Essenzen hinzugegeben, die dem Wein einfach das geben, was ihm fehlt manchmal. Gerbstoffe und Bitterstoffe, also positive Bitterstoffe, die braucht man ja auch so ein bisschen zum Verdauen oder fürs Mundgefühl. Und es werden Holzspäne hinzugegeben, oder Holzpulver nur noch, weil das eben eine höhere Oberfläche hat und noch besser wirkt, weil es einfach das dann produziert in einem Wein, was wir von handwerklichen Weinen kennen. Es ist also am Ende eine Matrix, es ist ein Substitut. Aber die Weinindustrie ist eben das, die haben die meiste Kohle, die haben die größten Budgets, die bestimmen das Leben und ich finde, das ist auch ein Stück weit, muss man es einfach akzeptieren, es ist einfach so. Aber ich habe gesagt, für mich und mit dem, was ich tue zum Beispiel, möchte ich das nicht. Und ich lehne auch ab. Ich lehne auch ab, ich habe ja hier so eine Grauburgunder-Debatte mal losgetreten. Ich weiß nicht, ob ich das war, aber ich glaube, ich war einer. Ich habe dafür viel Häme gekriegt. Oder beziehungsweise...
Wirklich?
Naja.
Gegen Grauburgunder, komisch. Verstehe ich überhaupt nicht.
Nein, ich habe überhaupt nichts gegen Grauburgunder. Aber es ist eben...
Wer so lange nicht trinken muss, auch nicht.
Ja, aber dafür bist du doch nicht angetreten und ich nicht. Aber ich verstehe, wenn viele Leute sagen, wenn ich mit Wein anfange, dann ist das vielleicht mein Entree. Und mein erster Wein war auch Matthäus Rosé. Also wir müssen da auch ein bisschen, Gott sei Dank leben wir noch in einem Land, wo Menschen noch zumindest noch Anstand und Respekt voneinander haben und wir nicht auf uns losgehen. Ich will damit nur sagen, Grauburgunder ist allerdings auch echt nervig, wenn die Leute dann behaupten, das ist dann das Ende der Fahnenstange qualitativ. Und dann fängt es an, mich zu nerven.
Ja.
Und das war dieses Selbstgefällige, was ich vorhin so ein bisschen kritisiert habe. Da habe ich dann irgendwann gesagt, nee Leute, jetzt komm, machen wir mal. Das reden wir mal wieder. Machen wir einen Punkt.
Ja, verstehe ich.
Curly, Wein,
das Wörterbuch.
Grauburgunder. Juhu! Endlich Grauburgunder. Die Rebsorte, die viele Deutsche so lieben und Willi und Hendrik nicht, heißt eigentlich gar nicht Grauburgunder, sondern Ruländer. Aha. Aber Grauburgunder ist laut Wikipedia ein zulässiges Synonym. Glück gehabt. Man kann natürlich auch Pinot Grigio sagen oder Pinot Gris. In Deutschland gibt es ca. 7100 Hektar davon. Oha! Die Weine sind unkompliziert, fruchtig, rund und säurearm. Anders ausgedrückt, tut niemand weh und braucht keiner. Aber es gibt natürlich Ausnahmen und nur weil jemand Grauburgunder trinkt, ist er kein schlechter Mensch.
Also was sagt ihr zu dem Wein?
Ich finde das super. Ja. Ich mag den Wein nämlich total gern, weil er in der Nase schon irgendwie fast was Chardonnayiges.
Ja, Alter, laber nicht, ich wollte das Gleiche sagen. Ich schwöre es dir, mein Gott.
Ich schwöre es dir.
Schwöre, Alter.
Ja, mit dem
Und obwohl ja Chenin Blanc immer eher dem Riesling ähnlich ist, meines Erachtens. Aber dann ja. Ist halt vielleicht, dann reichen vielleicht diese 7% Semillon, um das doch so ein bisschen abzupuffern. Am Gaumen ist es halt super, weil es lebt von der Säure, von der Frische, überhaupt nicht butterig und üppig wirkt, sondern super durchzieht, wenn man das so sagen kann. Ja. Das hat auch einen leichten Gerbstoff, was ziemlich sexy ist. Also für so ein
das neue Gerbstoff, das du weißt, was das neue Gerbstoff ist.
Grip.
Grip, ja genau.
Grip, das ist jetzt, also Grip, wenn du mal richtig jetzt, hier in deinen
nicht mehr Sponti, jetzt ist Grip.
Curly, wenn du mal richtig, der hat richtig
Grip.
Der hat
richtig Grip.
Die feiern dich.
Das kommt krass auf jeden Fall.
Die feiern dich.
Das muss ich ja merken.
Es gibt immer so geile Weinvokabeln. Das könnten wir eigentlich hier machen bei Terroir und Adiletten. Weinvokabeln, die dich auf einer Weinverkostung ziemlich geil darstellen lassen.
Das machen wir bei Oma, ja.
Das könnte eine neue...
Ich habe einen Artikel in unserem Magazin gemacht. Ich habe da mich jetzt mal in die
Weinglossar, so ein Proletenglossar.
Ach, gar nicht Proleten. Aber das ist eben, dieses Grip ist eben das neue, ist eigentlich das neue Gerbstoff. Das alte Gerbstoff. Mhm. Und Mineralität hatten wir ja auch mal vor ein paar Jahren. Ja.
Sponti. BSA.
BSA. Oh, wir könnten vielleicht mal ein paar Vokabeln noch von euch mal rüberschieben.
Ja.
BSA können wir uns hört mal sich gut auch ein bisschen
BSA,
das ist ja auch ein bisschen schrecklich. Aber es war mal lange Zeit irgendwie
hip. Hört sich an, als wenn man irgendwie Probleme im Darm hat, finde ich so. Ich habe BSA. Oh ja, dann gehen Sie doch mal wieder zum Arzt.
Haben Sie mit einer Kuh geschlafen?
Bitte?
Haben Sie mit einer Kuh gefickt?
Oh. Also, was ich noch sagen wollte, das ist interessant, deine Einschätzung. Dieses Textural, sagt man ja, das ist auch Textur. Das ist jetzt auch so ein neues Ding beim Köchen, aber im Wein ja auch. Und das ist genau das, wo die jetzt hingehen in Südafrika, während die, glaube ich, lange rumgerudert haben. Wollen wir so ein bisschen Loire-Style haben? Wollen wir ein bisschen mehr Vouvray, Anjou oder Savignère sogar sein? Oder dann haben sie diese für den englischen Supermarkt Regale, die ist ja ein Riesenmarkt für südafrikanische Weine. Deutschland ist ja ein kleiner Markt relativ. Da haben sie diese Quaffers gemacht, diese Pappweine. Also da hast du zwei Flaschen mittags reingehauen, bist wieder zur Arbeit gegangen. Hast tierisch einen in der Krone gehabt, hast aber noch abends Geld gehabt, um dir ein Abendessen zu gönnen. Also Liquid-Lunch-Weine. Diese Quaffer. Ja, so nennt man das. Auch hat man das genannt in London. Das darf man mittlerweile auch nicht mehr. Wir leben in einer politisch sehr korrekten Welt.
Das ist ja böse.
Aber da sind die mittlerweile, glaube ich, echt irgendwie angekommen und deswegen finde ich das sehr gut, was du sagst. Es erinnert mich ein bisschen an Chardonnay und Chenin hat ganz schön viel Säure. Ähnlich wie der Riesling, aber ist hier sehr gut verpackt und die Gerbstoffe kommen hier wirklich vom Semillon. So ist es. Was mir gut gefällt ist, das Ding ist im Vergleich zum Vorgänger jetzt wenig aromatisch und hier kann man wirklich sagen, super steinig. Und das ist jetzt der Warte mal, wir haben jetzt Jahrgang, hatten wir
2020,
der erste Jahrgang war 13 und mit dem seid ihr damals auch gestartet.
Das ist echt schon lang her, gell?
Also ich wollte damit nur sagen, du bist auch nicht mehr so jung, wie du ausschaust.
Ja, ja.
Also aber ich finde es interessant, dass nur 7%...
Hyaluronsäure.
Das war 7%.
Be soap, my friend.
Du hast auch noch Grip. Dass die 7% Säure hier, nicht Säure, 7% von der anderen Sorte... Ja, anscheinend so viel ausmachen, so, weil 7% hört sich so komplett random an. Ja, ja, 7% mehr oder weniger, spielt keine Rolle, aber anscheinend.
Ich hatte
ja
heute schon Mittag was gegessen, da war kein Salz dran.
Ja, okay.
Das ist am Ende das.
Das ist es, ja, stimmt. Ja,
und kein Salz dran ist.
Karl Lauterbach ist übrigens immer ohne Salz.
Ja,
das hat mir Shelley erklärt. Der war öfter
ist der
im, ja, der war öfter im Nobelhart und schmutzig essen und der will einfach nur, weil einem anscheinend jeder erklärt, dass man Salz braucht, will er eine Studie machen. Und er ist natürlich seine eigene Testperson. und isst alles ohne Salz. Der isst seit Jahren kein Salz, um sich selber und allen anderen zu beweisen, ohne Salz.
Herzlichen Glückwunsch, Digga.
Wie deppert ist das eigentlich?
Was? Ja, also es macht dich bestimmt nicht glücklicher. Also im ersten Moment würde ich sagen, es ist jetzt nicht unbedingt bereichernd fürs Leben, obwohl es wahrscheinlich aus gesundheitlicher Sicht nicht schlecht ist.
Ja, das pusht halt hier.
Geschmacklos ist jetzt das falsche Wort wahrscheinlich, obwohl es.
Wie alle sagen, die Spaß machen sind für die Gesundheit meistens nicht so gut.
Also, ich finde, dass salzlos essen ist eben eine gewisse Fadheit.
Ja.
Und das fehlt eigentlich.
Also, das ist dann halt nur noch Nahrungsaufnahme gefühlt so ein bisschen.
Dem Wein würde auch ein bisschen was fehlen. Also diesen Grip, den kannst du eben. Gut, man gibt so verschiedene Möglichkeiten, Ganztraubenpressung, von mir aus sogar eine Mazeration oder so eine Prämazeration auf den Schalen, wo ja viel drin ist. Aber ich finde das eigentlich ganz clever gelöst. Und du darfst ja nicht vergessen, der Sémillon hier stammt aus Weingärten, die sind 1930 oder 1900 oder davor ein bisschen gepflanzt worden. Und also sehr alte Weingärten. Und der Wein heißt ja Cartology deswegen, weil Südafrika wird gern als neue Welt bezeichnet, hat aber 350 Jahre Weingeschichte, hat doppelt so viel Chenin Blanc Weingärten wie Frankreich, also krass, wo das ursprünglich mal herkam. Und die sind nicht doof, die haben das schon vor Jahrzehnten oder vor Jahrhunderten schon so ein bisschen für sich austariert, wo sind die Lagen. Vielleicht nicht so wie in Frankreich, nicht mit der gleichen Präzision, aber am Ende ist denen einfach mal ein richtig scheiß System dazwischen gekommen, nämlich ihre blöde Apartheid. Und die Apartheid hat ja dazu geführt, dass Südafrika komplett isoliert dagestanden hat. Zwar weiterhin gute Weine gemacht hat, aber nichts Aufregendes. Und wenn ich heute sehe, was in Südafrika los ist, und Chris ist ja nur ein Teil davon, da waren die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und es waren ein paar und die haben sich zusammengetan. Und ich finde, Südafrika ist heute in der Überseewelt eines der interessantesten Länder, weil es sich stark an Europa orientiert, aber auch selbstbewusst ist mittlerweile genug, was Eigenes zu machen. Und so schmecken diese Weine.
Stimmt auch ziemlich groß, dass die Anbaugebiete.
Das ist, von den Anbauflächen ist es genauso groß wie Deutschland. Und auch dort ist das Verhältnis zwischen Industrie oder ich sag mal Supermarkt, Regal, Wein auch 80% ist eben, damit wir das Geld verdienen. Es ist ja auch so, nur weil du, ich sag mal so, wir sind ja hier in diesem Fine Wine District sozusagen, wir alle. Aber die Wahrheit ist, also wir sind nicht die moralische Instanz für die anderen. Also was die anderen machen, machen die anderen. Ich habe da keinen Bock drauf. Und ich finde immer spannend, so komme ich auch mit meinem 85er Sassicaia. Das ist geil. Also es wurde mir immer gesagt, du musst dich hochdienen. Du musst erstmal den ganzen. Musste ich erstmal durch die, bevor ins Paradies kommst, erstmal durch diese Mauer aus Glibbermasse fressen, bis du zum Schluss da bist. Ich würde sagen, nee, geh mal gleich auf los und wenn du dich für Wein interessierst, trink mal einen großen Wein und wenn es dich berührt, dann bist du neugierig. Es ist wie mit Musik. Ja. Ich meine, gut, klar, fängt man mal an mit Kindermusik und aber irgendwie Musik ist auch special und wenn man mal Miles Davis gehört hat, den ich zum Beispiel verehre, dann will man da nicht mehr weg von, auch nicht mehr zurück.
Ja, voll. Ich will. Das ist halt auch schwierig, dann, wenn du einmal Miles Davis gehört hast, dann wird es schwierig, einen anderen Trompeter abzufeiern, halt gefühlt so. Das halt
oder gibt doch noch Alternativen. Aber
ja, voll. Aber du weißt so, ich meine, so, wenn du jetzt zum ersten Mal Romane Conti trinkst als ersten Wein, dann ist es natürlich schwierig, dich wieder runterzustufen, so gefühlt halt, so ein bisschen. Als Extrembeispiel, so, weißt du, was ich meine?
Du meinst, dass man die Bodenhaftung verliert?
Ja, beziehungsweise man. Man hat halt nicht dieses, das ist besser, sondern dann schon sofort, ja, das ist das Beste halt gefühlt.
Für mich ist es wie mit Kunst oder wie mit vielen Dingen, irgendwelche Sachen, wo man sagt, boah, klasse.
Ja, absolut.
Fasziniert mich und da will ich rein. Und genau. Man muss trotzdem, glaube ich, immer das andere, muss man wissen, dass es das gibt. Aber,
genau, man muss wissen, dass es gibt, das meine ich halt so.
Aber mir auch nicht. Also finde ich zumindest.
Aber ich finde auch nicht, dass man da so viel Zeit verschwenden muss, in Anführungszeichen, um sich jetzt irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten der Weingesellschaft zu unterwerfen, sozusagen.
Warum gehen die Leute in die Freundschaft zu Willi und zum Shelly oder auch andere Plätze? Weil sie wollen eine Abkürzung machen.
Ja, genau.
Also sie wollen natürlich auch einen guten Abend haben, klar. Aber sie wollen auch einen Tipp und sie wollen mal ein bisschen was Neues erfahren. Und deswegen, sage ich mal, wir sind ganz klar im Leidenschaftsgeschäft.
Aber weil du gerade gesagt hast, gutes Stichwort, Curly, Zeitverschwendung. Glaubst du, Henrik, dass du oft Zeitverschwendung, also na, zu uns zu gehen, ist keine Zeitverschwendung, aber glaubst du verschwendest zu oft Zeit mit so negativem, ich nenne es jetzt Gesindel, was ja sehr starkes Wort ist eigentlich, aber mir fällt halt immer auf, wenn ich deine Postings so verfolge und wenn ich so lese, was du so schreibst, dass dir das schon sehr oft auch nahe geht, was man gar nicht so glaubt, aber du bist dann doch anscheinend ein sensibler Typ, wenn du so Gegenwind hast oder diese klassischen Leute in unserer Branche, weil mich ärgert das nämlich auch extrem, die immer alles besser wissen, aber im Endeffekt bringen sie nicht mehr. Also das sind so nichts zu.
Ja, es ist.
Die sitzen dann da vor dem Computer den ganzen Tag, tun nichts anderes als alles kritisieren, was du so tust. Ja, na, das ist scheiße und das geht so besser und da. Und wenn du dich dann auseinandersetzt damit oder mit der Person, dann siehst du, ja, der macht ja selber auch nichts. Und dann denke ich mir immer so, warum nimmst du nicht deine negative Energie und machst dein eigenes Leben ein bisschen besser, außer dass du die ganze Zeit zu Hause sitzt und irgendwie Scheiße verzapfst.
Also ich glaube, du sprichst was ganz Wichtiges an und das ist schon seit Jahren, ich hatte das ja vorhin schon mal so durchklingen lassen, auch als ich bei dem Gary war, habe ich vor allen Dingen von Menschen nicht aus Deutschland, die aus Deutschland kamen, sehr viel Zuspruch gehabt. Und hier in Deutschland wurde in irgendwelchen Foren diskutiert, ob ich normalerweise, warum ich denn keine Krawatte anhatte oder irgendwie solche Sachen. Also wirklich total banale Dinge. Und ja, wir kommen ja auch, ich sage mal, diese ganze Facebook-Nummer, ich bin auch schon ein paar Jahre mit dabei, das hat sich ja rasant verändert und nicht unbedingt positiv. Also dieses Snipers und Trolle und diese Boshaftigkeit, die hat zugenommen, dass es Menschen gibt, die sich hinter irgendwelchen Profilen verstecken. Also bis zu einem gewissen Grad ein bisschen bitchen oder mal ein bisschen Kante zeigen. Ist doch alles in Ordnung. Gehört doch dazu. Also,
es ist wie eine gesunde Stammtisch-Diskussion. Ja, ja. Ne? Also.
Aber dieses Heuchlertum und dieses Bitterböse, das spricht bei vielen anderen Menschen für viel Frustration. Und ich glaube, man soll sich da nicht in die Spirale der toxischen Energie begeben. Da musst du dagegenhalten. Und das tue ich auch bei jeder Gelegenheit. Ich weiß, man kann es nicht jedem recht machen. Und Neid war etwas, womit ich lange Zeit ganz schwer umgehen konnte, weil ich per se erstmal freundlich bin zu den Leuten und mir meine Freundlichkeit schon ausgelegt wird als Schlitzohrigkeit. Aber ich bin generell, würde ich sagen, erstmal freundlich, weil jeder Mensch für mich erstmal interessant ist. Und was ich so bitter finde, je näher du bestimmte Leute an dich ranlässt, und das habt ihr sicherlich auch, das kennt ihr jetzt auch sicherlich mit eurem Erfolg, von dem einen oder anderen fühlt man sich vielleicht ein bisschen ausgenützt, vorgeführt oder dann im Nachgang irgendwie hört man dann doch, war dann doch nicht so gut. Und das finde ich schade, weil wir haben nur wenige Menschen, die was bewegen und wir haben wenige Entrepreneure. Und ich finde es eigentlich schade, dass wir es nicht schaffen. Entschuldigung, jetzt habe ich auf den Tisch gehauen. Jetzt
euer Tonmann bringt mich vor.
Aber es ist einfach ein völliger, in sich festgefahrener Müllhaufen. Und ich sage dir einfach, da gibt es nur eine Antwort. Lass das hinter dir, geh nach vorne. Und du findest wahrscheinlich außerhalb der Weinbranche häufig mehr Zuspruch, mehr interessierte Leute, weil die es vielleicht viel besser wertschätzen können. Weil in der Weinbranche, ist wahrscheinlich wie in der Musikbranche, wie beim Fußball, in der Politik, gibt es immer einen, der es besser weiß. Aber gerade beim Thema Wein, was ja eigentlich ein Kuschelthema ist, gibt es auch schon sehr viel Boshaftigkeit.
Hast du schon mal jemanden da wegen sowas richtig auf die Fresse geschlagen? Nein, ich weiß ja, der Hendrik hatte keine einfache Vergangenheit. Du warst Faustina, ja so ein richtiger Troublemaker, gell? Du hast ja richtig also, gern mal ausgeteilt, oder?
Ja, das war wirklich früher.
So ein Gütersloher Schläger. Jetzt bist du der Grand Seigneur schon.
Ach, ich bin eigentlich immer Hendrik. Aber interessant, also ihr habt mich ja gebeten um einen Musik-Tipp. Und der kommt ganz aus meiner Vergangenheit.
Dropkick Murphys, oder?
Nee, gar nicht. Du kennst es wahrscheinlich, The Maytals, Toots and the Maytals.
Ja.
Weil in der Zeit, in der ich groß geworden bin, in den 80ern, gab es eben diese Jugendbewegung. Da gab es die Skins, die Mods, die Punks.
Ja, ja.
Das kann man, glaube ich, mit dem, was heute abgeht, nicht vergleichen.
Nee, das war ja dann noch viel mehr in einer Gruppierung stattfindend dann, oder? Du hast dich da noch viel mehr abgegrenzt wie heute.
Ja, da gab es halt mal richtig aufs Maul. So, ja, ganz einfach ist das. Und darauf soll man vielleicht nicht stolz sein, aber ich finde in der Zeit mit der Musik, mit den Clubs und so, es ist niemand dabei, wirklich nachhaltig zu Schaden gekommen. Und das finde ich einfach wichtig. Und in einem gewissen Alter, glaube ich, gehört es auch mal dazu, wie auf dem Pausenschulhof, wenn man sich mal gekloppt hat. Ist dann halt so. Ist vielleicht nicht das feinste Mittel.
Ja.
So ein bisschen, was hier unser Freund gerade in Hollywood da abgezogen hat hier. Wie heißt er?
Will Smith.
Ja. Aber ja, in dem Alter sollte man dann auch mal durch sein mit dem.
Das war gestellt.
Ja, glaube ich auch.
Wer weiß. Ja. Ja, das ist ja auch vermutet so.
Aber darf 10 Jahre nicht mehr zu den Oscars. Das ist schon hart.
Ja, mein Gott.
Bis er tot ist fast.
Aber ich finde heute, also zurück zu eurer Frage, Ich finde, eine solche Form der Auseinandersetzung ist eigentlich, bringt dich nicht weiter und schadet am Ende dir selber, weil am Ende hat der andere gewonnen, wenn du dich dazu herablässt. Generell, manchmal hat man wirklich die Faust in der Hose. Das weißt du. Klar. Und manchmal möchte man auch. Und heute mache ich es eher so, ich mache mich ein bisschen lustig darüber und ich weiß, da schlummert was in mir, aber ich lasse das mal besser.
Ja, safe. Ich denke
auch immer so, alt dafür.
Verkaufst noch mal 60 Flaschen und denkst,
nee, Alter, ich habe gerade gemacht. Nein, die Frage ist ja, wenn ich anfange, kriege ich wahrscheinlich noch selber einen aufs Maul. Also besser nichts machen. Reiner Selbstschutz.
Ich denke mir auch so, dem Stress aus dem Weg zu gehen.
Hast du das denn? Wieso? Hast du manchmal das Gefühl?
Auszuteilen?
Ja.
ja, schon. Ja. Also ich bin
echt, was ist mit euch los?
Nein, ich bin
schon anfangen zu kiffen, Leute.
Ich bin ja ein Pumper. Also
ich habe das nie.
Ich mache ja deshalb auch CrossFit. Nicht?
Ja.
So. Und da geht schon viel. Also wenn ich so Aggressionen und so habe, dann lasse ich das da schon raus. Das ist ein sehr gutes Mittel. Aber ich bin eigentlich Pazifist. Ich kann mich nicht, also wenn es mal wirklich brennt, jetzt irgendwas zu verteidigen. Es gab zweimal in der Bar tatsächlich eine haarige Situation.
Krass.
Da in kann der ich dann. Ja, da also kann ich dann schon so mal das Böse rauslassen. Wow. Das ist dann aber auch ziemlich wild dann. Aber eigentlich bin ich ganz gegen Gewalt. So, ich wurde schon oft eingeladen zu so Kickbox-Training und Boxen. Ich habe so Lenny, unser junger Mann, heute am Regler.
Hä?
Das ist ein Kickboxer und wir haben heute kurz vor der Folge darüber geredet.
Ich verarsche.
Und ich kann sowas nicht.
Hast du ihm eine gegeben?
Nein, um Gottes Willen. Ich war
dann so sieht aber so aus, als wenn der andere stärker dann war, wenn er dir eingegeben hat.
Nee. Achso, du bist vom Training oder was, Lenny? Ach krass.
Ich war dann ein paar Mal bei so einem Training und wenn ich dann ein paar kassiere, Dann drehe ich so voll durch, ich kann ja nicht ruhig bleiben. Und dann wow. Also ich kann sowas nicht einfach. Das ist nicht.
Ist schön, dass das endlich mal. Wie viele Folgen ist das hier? Ja,
ist gut, dass es mal zur Sprache kommt.
Nein, 45 oder so.
Naja, aber das, so lange haben wir gebraucht, bis das mal rauskam, was du wirklich bist für einer.
Ja, so ein richtiger Prügelknabe. Nämlich gar nicht, nein.
Ach, ich glaube, also das ist ja auch eine Frage von Testosteron und von anderen Dingen und klar.
Ja,
das
hat und doch gerade so, weißt du, eigentlich ist es oft gut, weil. Wenn du dann immer natürlich, wenn die so Trollprofile haben und so, dann weiß die Menschen nicht. Aber wenn du den Typen dahinter kennst, dann weißt du ja meistens,
das wo ist er wohnt.
Nein, aber das ist jetzt auch vielleicht arrogant gesprochen. Aber dann musst du nur kurz vergleichen. Okay, ich bin jetzt 36, habe einmal eine richtig geile Weinbar aufgebaut, die dann verlassen. Dann ein halbes Jahr später die nächste geile Weinbar aufgebaut, die mega erfolgreich ist. Jetzt mit Curly einen mega geilen Podcast. Und dann denke ich mir, und was hat der andere bis jetzt gemacht? Und dann ist eigentlich schon, dann mache ich mal einen Espresso und alles ist gut.
Wobei ich glaube, du brauchst dich gar nicht irgendwie, wie soll ich sagen, auch da mit denen gar nicht so in den Vergleich gehen, was die haben, was du hast. Ich glaube, du musst die höchsten Anforderungen einfach an dich selbst definieren, kommst du auch eigentlich sauber durchs Leben. Und dann brauchst du auch, das ist wirklich so leider, und da bin ich auch nicht gefeit vor und auch gewesen, ist auch vielleicht jetzt eine Frage der Entwicklung bei mir. Aber sich da reinziehen zu lassen, ist einfach anstrengend. Ja. Du weißt ja, in bestimmten Weingruppen, das kann mal eine Zeit lang lustig sein, so auch dieses Rumgehate, aber in dem Moment, wo es dann wirklich ernst wird und böse wird, dann finde ich, ist der Zeitpunkt gekommen, es zu verlassen. Oder auch in anderen Weingruppen, in großen Weingruppen. Ich habe ja immer diese Saarland-Geschichte, diese Weinbar im Saarland, wo man einfach...
Die gehen wir noch an.
Ja, das mache ich immer noch, weil ich das total irre finde.
Wolltest du eine Weinbar aufmachen?
Nein, da wollte jemand anders eine Weinbar aufmachen, eine Dame, die trinkt aber selbst nur Bier und sie wollte im Saarland eine Weinbar aufmachen.
Perfekt.
Und dann gab es wirklich 400 Kommentare, ernst gemeinte Kommentare, wo ich gesagt habe, jetzt ist eigentlich mal der Zeitpunkt gekommen, vielleicht sollte man einfach nicht so viel diskutieren und einfach mal. Aber da muss man auch so eine Gruppe, das ist ja auch so, dann gibt es Leute, die diese Gruppe ins Leben rufen und lassen die Leute da aufeinander marschieren, anstatt das wiederum mal zu moderieren und sagen, sehen mal Leute, jetzt ist mal Schluss hier. Ja, also. Das ist dann so eine Gaga-Geschichte. Dann wird das wieder gesagt, ja, es ist Teil unseres demokratischen Prozesses, mag sein. Aber,
ja, aber das ist halt schon anstrengend. Also das hat schon aber auch so eine gewisse Eigendynamik, solche, ich sag's jetzt mal, Facebook oder Foren oder whatever. Also ich muss zugeben, ich bin auch auf Reddit anziehen. Sehr viel unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr Reddit kennt. Das ist halt
Reddit?
Reddit?
Ist das was Politisches?
Nee, das ist einfach ein Forum, ein Riesenforum, also wo es zu jedem Thema der Welt Foren gibt, wo halt einfach überall Leute aus der Welt ihre Meinung reinschreiben dazu oder zu aktuellen Vorfällen. Und ich kann mich da halt stundenlang mit unterhalten zu Themen, von denen ich keine Ahnung habe, mir diese Kommentare durchzulesen, weil ich es halt krass interessant finde, wie daraus dann wieder irgendwelche anderen Sachen entstehen und was da für eine Eigendynamik herrscht. Und da kann man auch sehr viel über Menschen lernen, finde ich, wenn man das durchliest und sieht so, okay, krass, das hat den jetzt getriggert, dann hat der wieder das gesagt.
Bist du ja so ein Voyeur.
Ja, tatsächlich. Ich bin Kommentarvoyeur, ja, voll.
Wobei das teilweise, ich bin zum Beispiel in einer Pilzgruppe.
Geil.
Nein, es ist super, es ist interessant. Aber leider kriegen die Leute sich auch schon wegen Pilzen in die
Haare. Ja, das ist das Verrückte. Da sind Themen, wo du so denkst, okay, woher kann man den Spülschwamm für den Topf benutzen? Dann so 30 Kommentare später, ja, hier, du Arschloch und so. Und ich denke mir so, okay, krass, wie ist es da hingekommen? Wieso passiert sowas?
Ja.
Aber ich bin da auch schon weit weg davon, mich da selber großartig, egal um was es geht, einzuklinken.
Ich glaube, in unserer heutigen Zeit, in die Portion Humor, Selbstreflexion und Spaß, dann kannst du auch was daraus ziehen sogar, finde ich.
Ja, absolut, voll. Und wie du sagst, das kommt ja auch auf die Community und das Setting an. Also es gibt ja auch positive Kommentare, wie du erwähnt hast. Also, ja, es muss ja auch nicht immer alles schlecht sein in die Richtung. Ne?
Und das muss ich sagen, also während viele Leute, glaube ich, schlechte Erfahrungen in Social Media hatten, Wein am Limit, unser Handel, hat eben auch trotzdem eine große Reichweite oder eine relativ große Reichweite im Thema Social Media. Aber so wie du in den Wald reinrufst, kommt es auch zurück.
Ja, ja.
Und das habe ich auch gelernt. Bei bestimmten Themen muss man vielleicht auch mal überlegen, bevor man das Knöpfchen drückt, will man das jetzt wirklich posten und was will man da eigentlich von sich geben?
Ja.
Und das muss man natürlich auch lernen. Ist eine Frage von geistiger und menschlicher Reife. Und da, glaube ich, da denken viele, dass sie anonym sind, aber sie sind es nicht.
Ja, vor allem nicht auf Instagram. So geil so. Ja. Hä, du hast es doch mit deinem Profil gepostet. Ah, damn, stimmt. Ich vergaß.
Ja, das Bitterböse an Instagram ist ja und an Facebook, was mir nicht gefällt, ist, und da hat sich viel verändert, dieser Algorithmus auch, klar, die wollen damit Geld verdienen, aber was ich bitterböse finde, ist, dass Hate und böse Dinge dort mehr Gehör finden, höhere Reichweiten finden, häufiger ausgespielt werden. Warum?
Ja.
Weil die Leute mehr an schlechten als an guten Nachrichten interessiert sind.
Das ist ja immer
da so. Sollten die mal drüber nachdenken. Also, Mr. Zuckerberg, if you hear me.
Ja, voll.
Aber das ist ja auch. Aber so funktioniert, ja auch, so funktioniert ja auch Yelp und der ganze Scheiß direkt.
Leider. Ja, oder die.
Sie nehmen immer nur Negativrezensionen.
Ich meine, so Google-Bewertungen triggern dich schon immer ein bisschen.
Wenn mich?
Ja.
Na, mir ist das wurscht.
Ja, ja.
Ich lese mir die nicht mehr. Also, ich ignoriere die. Oder sie sind so deppert, wir haben ja oft das Glück, so depperte Google-Rezensionen zu haben, dass die schon wieder. Das ist Werbung für uns. Also, da gibt es ja Leute, die schreiben irgendeinen Scheiß. Da war jetzt wieder mal eine, die hat geschrieben, was wir für eine Scheiß-Bar geworden sind. Wir schenken ja nur mehr alte Weißweine aus. Und als ich zu Beginn da war das so geil, weil alles war jung und toll. Und
sind aber die gleichen Weine, aber.
Kein Weißwein, der jünger ist als 2019. Und du denkst dann so, okay, danke, bitte schreib nochmal irgendwas, weil das spielt dir halt in die Hände. Und sowas musst du dann halt posten, weil sowas finde ich hervorragend.
Willi, wir leben in Zeiten, in denen wir immer oder die wir alle so erzogen sind. Ich will mich da gar nicht ausschließen, dass wir immer nur unsere eigene Wahrheit kennen und vielleicht nicht mehr genug bereit sind, sich ein bisschen mehr mit dem anderen auseinanderzusetzen. Also ich will jetzt hier nicht zu philosophisch werden, aber es ist genau die Stärke ist, je mehr du bereit bist, sich mit jemand anderem auseinanderzusetzen und dessen Punkt auch mal zu hören, umso mehr Erfolg kannst du damit haben. Und dann mit diesen Hatern etc. Es ist ja auch manchmal wie im Restaurant, habe ich immer gelernt für mich, wenn du es geschafft hast, irgendwie Leute zu drehen, die mit einer Scheißlaune reinkamen und irgendwie sich mit ihrer Frau noch kurz vorher gestritten haben, du hast schon gesehen,
Alter, jetzt perfekt.
Und dann hast du es geschafft und sind die rausgegangen und haben gelacht. Und wir sind auch in diesem Geschäft, dass wir ein Teil davon ist Dienstleistung, aber ein großer Teil ist auch keep them entertained und gib ihnen auch ein bisschen was davon ab, damit sie wissen, wie man glücklich wird oder wie man zufrieden wird. Und das gelingt mir auch nicht immer. Ich habe, wie jeder Mensch auch, habe ich meine Probleme, aber das manchmal so zu geben und was du zurückbekommst, das macht Spaß.
Voll, ich glaube auch, dass es, wie man immer sagt, das ist auch ein People's Business gefühlt irgendwie, weil also das, was ich mache, musikmäßig ja auch, und ich glaube, das ist auch, was du gesagt hast, voll wichtig, dass man auch manchmal den Leuten mal kurz zuhört, bevor man seine Meinung loslässt, weil man die halt dann auch viel konkreter loslassen.
Ja, aber hoppa jetzt, wir haben noch einen Wein. Oh, wir sind ja, schon gut. Ziemlich, wow, lange jetzt Folge, aber gut, gut, gut. Das ist jetzt, glaube ich, irgendwie so deine neue Rakete, was wir gerade trinken. Du willst, ich finde das immer super, weil du gräbst so Sachen aus, die sind wieder aus einer Weinregion. Das kennen so die Superfreaks, aber sonst interessiert das in Wirklichkeit keinen Menschen. Du hast dich mal gelegt, das ist super. Heute säuft ja jeder Valentini. Die Leute schlagen sich um Valentini. Ich war mal bei dir eingeladen in deinem Haus in, wo ist das?
Hamburg?
Ja, wo genau in Hamburg ist das? Wie heißt das? Eimsbüttel? Nein.
Emdorf
natürlich. Emdorf. Kennen wir nicht aus in Hamburg. Auf jeden Fall, es war super, du hast mir den Valentini blind gegeben. Ich glaube, der war schon ziemlich reif.
Ja, also früher konnte man Valentini wirklich trinken, wie mal ein paar Flaschen Valentini rauf oder wie heißen sie hier, das Naturweingut aus den Abruzzen, das andere.
Pepe, Emidio
Pepe. Emidio Pepe. Haben wir gesoffen, bis der Arzt kommt, weil sich keiner drum geschert hat. Übrigens auch, ich gehöre noch zu der lustigen Generation von Sommeliers.
Hört's auf mit Kosteri.
Kosteri war schon immer teuer, aber es gab es auch genug noch.
Ja.
Man musste halt immer die anderen Sachen. Also Kosteri ist ja die Daumenschraube des Weinhändlers, je nachdem, wer ihn hat. Nach dem Motto, du kriegst eine Flasche Kosteri, aber mussten wir mindestens drei Paletten Frascati abnehmen. Das ist jetzt böse gesagt, krass. Aber so, nein, das ist jetzt krass. Das stimmt auch nicht ganz, aber Willi weiß, glaube ich, was gemeint ist.
So ein bisschen.
Ja, weil das natürlich auch mittlerweile so einen Sekundärmarkt erreicht hat, wo man mit einer Flasche dann ziemlich viel Geld verdienen kann. Zurück zu den Weinen. Auch Le Bourg von unseren Freunden Frère Foucault.
Ja.
Wollte keiner haben.
Ich habe
das alles auf der Karte gehabt und ich musste das immer über Personalverkauf, habe ich das ausgelöst und wir haben uns dann in der Kantine damit zugelötet und auf unsere Gäste getrunken. Mhm. Weil
Auvernois kannte vor zehn Jahren
war ganz schwierig zu verkaufen, weil diese oxidativen Weine konnte ja gar keiner. Selbst ich nicht, muss ich sagen. Aber stimmt. Auvernois gehört auf alle Fälle dazu. Also Jura-Weine, ne? Da hat sich ja, deswegen sage ich, hat sich schon viel getan. Und man versucht heute mal eine Flasche Le Bourg zu kriegen. Und wie teuer ist das?
Ja, ja.
Und es ist ein toller
Und Wein. Jetzt ist sie verkauft, also ist ja uninteressant.
Ja, wer weiß. Also. Oder auch Ganevar. Also ich will nämlich damit sagen, dass man sich die Füße damit gewaschen hat, aber man hätte. Also es war auf jeden Fall alles noch bezahlbar. Und deswegen hat sich schon was getan.
Ja gut, Ganevar hat mir nicht geschmeckt, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall finde ich es toll, dass du immer wieder so Sachen auftreibst, die gerade vielleicht out sind, aber dann doch wieder cool.
Was gibt es denn hier Wunderbares in der Flasche jetzt?
Das ist, also erstmal das Barbakan, heißt das Weingut. Und es sind, es ist ein Vater und zwei Söhne, Matteo und...
Social Media Stars quasi.
Ja, genau.
Die haben das Etikett gemalt, kann ich mir vorstellen.
Das ist ein Schweizer Urvolk oder ein Italo-Schweizer Urvolk. Also wir sind in der Lombardei. Wir sind sozusagen an der Grenze zur Schweiz, an den Rätischen Alpen.
Ja.
Und wir sind in einer Gegend, die heißt das Waldlin.
Da reden sie noch rätoromanisch wahrscheinlich.
Ja, oder? Genau. Und die spielen auch italienisch natürlich, das ist alles so gemischt. Für mich eine europäische... wenn man so will, ist eine europäische Urregion über Wein. Und die Sorte heißt Chiavenasca, was nichts anderes ist als Nebbiolo.
Ich glaube, ich musste jetzt verbessern. Ich glaube, das heißt Chiavenasca.
Chiavenasca, ja, ich spreche alles mit Sch. Habe ich häufig schon. Also
bei meinem CH,
dann ist Chiavenasca.
Krass, aber das steht nirgends drauf. Chiavenasca.
Ja, muss ich auch mal wissen.
Muss man wissen. Das ist Grundausbildung, mein Lieber.
Entschuldigung. Chiavenasca, ich schreibe es mal auf.
Du darfst Chiavenasca sagen, so wie ich, weil also ich bin der Master und du bist der Mastermind of Music.
Ja, als Wahl-Stuttgarter kann ich auch Chiavenasca sagen.
Stimmt. Aus den Alpi Retice. Und aufmerksam geworden bin ich auf dieses Weingut, weil es ist die interessanteste Form und die zeitgemäßeste Form, wie man sich heute vermarkten kann. Als Weingut. Also die ist eine fortlaufende Geschichte, die sie in Musikvideos mit einstudierten Choreografien, wo sie dann am Tanzen sind, entweder im Keller oder auf irgendwelchen Misthaufen, die ja sehr aussagekräftig sind, weil wenn jemand einen Misthaufen hat, heißt das, er hat keinen Kunstdünger zum Beispiel. Wenn jemand im Keller zeigt, dass er große Fässer hat und wie er da arbeitet und dass die mit Freude und Spaß arbeiten, also auch dieses Weg mit der toxischen Energie und übrigens auch die Kunst, über sich selbst zu lachen, das hat mich gefesselt. Erst habe ich gedacht, das ist Spinnert. Und dann bleibt man aber irgendwann mal hängen und dann liest man und dann stellt man fest, das ist ziemlich geiler Stoff.
Also die gehen ja auf TikTok voll ab.
Absolut, die das ist glaube ich TikTok noch größer als auf Insta.
Wenn das Lustige ist, mich hat tatsächlich eine Kollegin, die mit mir CrossFit macht, und sich auch mit Wein auskennt, die war vor kurzem bei uns in der Bar und die meinte so, hey, auf eure Weinkarte würde das gut passen. Witzig. Und dann habe ich das irgendwie gegoogelt und sehe, du tust das auch gerade. Und Shelly hat mich auch gefragt, hey, das Zeug, das neue Zeug aus Valtellin brauchen wir. Und deswegen ist es lustig, dass wir das verkosten.
Also ich habe schon den Wein am Limitanz gefunden direkt.
Ja, das ist geil. Also, ja, Moment, das ist von denen, und dann musst du uns, wir haben ein Begrüßungsvideo von uns gemacht. Also das ist sozusagen, als das den Hof dort verlassen hat. Und als das dann bei uns ankam, habe ich mit meiner Mannschaft, haben wir auch getanzt. Und die haben so ein richtig böses deutsches Scooterlied oder irgendwie sowas, so richtig krass, ne, 1, 2, Polizei. Und wir haben dann Adriano Celentano Azzurro. Azzurro. Okay, war echt süß und das macht total Spaß. Das ist, weißt du, wenn einer anfängt mit dir Ping-Pong zu spielen und seine Arbeit total ernsthaft macht. Die Weine sind, wie ich finde, extrem klassisch. Das sind ja Bergweine. Nebbiolo, eigentlich, wenn man so will, aber wie ich finde, in einer geilen Variante. 6 Hektar haben die.
Das ist übergeil. Ich feier das. Krass, ihr seid ja auf TikTok aktiver als ich. Das müsste ich
so denken. Wie so ein softer Nebbiolo halt, nicht? Bitte? Wie so ein softer Nebbiolo.
Ich finde sie gar nicht so soft. Ich finde sie sogar, weil sie aufgrund der Höhe, also wir sind ja in diesem Tal, wir haben ja diese verschiedenen Lagen, Grumello, Sassello, Inferno, fallen sie jetzt gar nicht, sind 5. Sind so ungefähr 30, 40 Kilometer.
Das sind die Crus, oder?
Das sind die Crus, genau. Die sind ja in Valgella hier in dem Cru. Es ist atemberaubend, auf 800 Meter. Und ich finde, man merkt so dieses Bergklima. Und die sehen sich auch als Bergbauern, die Weine machen. Und da denke ich mir immer, wie toll ist das, was wir in Europa haben. Warum leben wir nicht noch viel stärker unsere Vielfalt? Unsere Vielfalt ist unsere Stärke in diesem Land. Ob es in der Musik ist, ob es in der Kultur ist und beim Wein. Und das finde ich, wie kann man sowas übersehen? Das ist für mich eigentlich ein Manifest. Das ist eigentlich eines der eigentümlichsten Weingüter. Du hast ja eben von Valentini gesprochen. Ne? Mhm. Das ist auch geil. Das sind so Weine, die überraschen einen. Und man denkt bei italienischen Weinen doch sowieso immer nur an die gleichen üblichen Verdächtigen. Und Italien hat so seriöse Leute, so interessante Weinkultur. Die auch so, wenn man mal ein bisschen einsteigt, in die Tiefe geht. Und du kriegst doch viel mehr für deine Kohle. Das ist doch auf einem Niveau, wo du... Jetzt, ich glaube, der kostet so um die 20, Mitte 20.
Ja. Ich finde es super. Haben wir auch gerade blind gekauft hier in der Freund.
Super, ja, dann raus damit.
Aber ich habe auch, wo ich jetzt am Lago di Como war, habe ich auch Nebbiolo ein paar Flaschen getrunken und habe das davor auch 0 auf dem Schirm gehabt. Aber das habe ich
komplett direkt anders, ins Herz geschlossen. Anders riecht, duftet und auch schmeckt wie jetzt Piemonteser Nebbiolo.
Ja. Ne? Ja, er hat so ein bisschen dieses Rose und dieses Sauerkirsch. Ich finde sie ein bisschen kantiger, aber vielleicht sind sie nicht so tiefgründig wie die klassischen Baroli. Es ist ja auch hier der Einstieg, muss man sagen. Ich meine, es gibt ja noch hier verschiedene Parzellen bis zum Sforzat, also sprich dieses Appassimento-Verfahren, ja, so, wo dann die Trauben so, wie beim Amarone getrocknet werden. Der Cinque Stelle dann oder so, also sprich
Sforzato.
Sforzato. So zum Käse oder zum Geschmorten, schon geil.
Ja,
kann auch geil
sein. Haben wir noch nicht probiert.
Das ist ja hier auch nochmal nicht alles Chiavenasca, sondern hier sind 10-15% autoktone Sorten drin.
Kannst ja Rosolo und so weiter.
Dankeschön.
Und das ist auch trüb jetzt, weil es...
Profi. Wäre so klassische...
Muss man doch wissen.
Klassische Master-Sommelier-Frage, oder? Nenne die autoktonen Rebsorten im Valtellin.
Ja, ich finde ja mal, ihr hattet doch mal irgendwann auch mal...
Muss sofort kommen, oder? Muss zack, zack, Hendrik, komm. Enttäusch mich jetzt.
Ist doch nicht, mir doch egal. Ich bin drüber. Macht ihr mal. Ich lasse euch jetzt Vortritt. Also das mit dem Master-Sommelier, ich meine, man kann man ja immer geteilter Meinung sagen. Das ist natürlich viel, wie wahrscheinlich bei jeder Prüfung. Du musst unwahrscheinlich viel Scheiß wissen, den du wahrscheinlich in deinem Leben überhaupt nicht brauchst. Aber für mich war es zum Beispiel eine schöne Sache, weil es meine Ausbildung eine Richtung gegeben hat. Und ich konnte mich mal auf dem internationalen Niveau mal mit anderen Leuten mal benchmarken. Mal gucken, wie machen das denn die Franzosen?
Ja,
und
zu der Zeit, als du das machtest, gab es ja noch gar kein Internet. Das war eine richtige Challenge.
Du musst noch Bücher lesen. Stimmt. Also wobei, das ist heute ist die Prüfung anspruchsvoller. Durch das Internet ist da, ja klar, da ist natürlich eine Rasanz reingekommen. Ne? Ich meine, du hast es ja auch mal, ich glaube, du hast bis zum Advanced hast du es gemacht. Ne?
Genau, ja. Das also nein, schon ich habe nicht bis zum, ich habe keinen Advanced. Certified. Ich habe immer, genau, ich habe da, die waren mal in Wien, da die Bryans, das war ganz lustig. Ja. Und da war ich gerade am Üben für mein WSET. Und dann dachte ich, das mache ich gleich mit. Und das ging dann auch gut. Es war nur die Sprache plötzlich von Deutsch auf Englisch. Und vom Prüfungsstoff war es das Gleiche. Nur dass halt WSET ist immer, finde ich, ein bisschen umfangreicher so. Also ein bisschen mehr Geschichte Gschaste, wie der Österreicher schon sagt. Und beim Court of Masters haben wir lese immer so hinnageln. So. Nenne die neun Grand Crus in Chevrolet-Chambertin und ordne sie der Größe nach.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Gevrey-Chambertin Grand Cru. Du wolltest die neuen Grand Crus von Gevrey-Chambertin der Größe nachhören? Schwierig, lieber Willi, denn es gibt nur acht. Für dich gibt es heute also leider kein Foto und auch kein Master-Sommelier. Also, der Größe nach, von oben nach unten. Chambertin, Chambertin Clos de Bes, Chapelle Chambertin, Charme Chambertin, identisch mit Mazouillère Chambertin, Griotte Chambertin, Mazy Chambertin, Latricière Chambertin, Rouchotte Chambertin. Bitteschön, gern geschehen.
Und dann noch von Norden nach Süden. Okay. Also das ist so.
Aber schon viel auswendig lernen auch, oder?
Ja, sicher. Ja, extrem auswendig lernen. Das ist das gleiche wie hier. Nenne die Grüße im Val de Ligne.
Okay, wow.
So, bam, 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 bam.
Ja, wie gesagt, fünf, vier sind mir gerade eingefallen. Einer fehlt mir immer, dieser Major.
Marocca.
Ja, Marocca, danke. So. Spielt ja auch nichts so. Also ich sag mal so, eine gewisse. Profi. Vielleicht solltest du noch mal anfangen.
Noch kannst du. Ich denke nicht.
Ja, aber ich kann voll nachvollziehen, was du sagst. Ich habe zum Beispiel auch Musikwissenschaft studiert und da auch 100.000 Sachen gelernt, die ich nie wieder aktiv gebraucht habe danach, aber irgendwie beeinflusst es dich ja unterbewusst trotzdem, genau. Um das zu verstehen oder, weißt du, was ich meine? Irgendwie taucht immer mal wieder was auf, wo du denkst, ah ja, aber, oder du bist irgendwie in der Unterhaltung und dann kommt ja eine Schnipsel doch aus dem Hinterholz im Gehirn raus, der halt da sonst nicht da wäre. So.
Ja, du schaffst es ja auch. Bei Master Sommelier ist es ja so, du musst ja ein gewisses Universalwissen, man kann gar nicht alles wissen und man muss sich auch irgendwann mal spezialisieren oder mal sagen, bestimmte Dinge lasse ich weg. Aber ich glaube, ich hätte heute oder bei Wein am Limit hätten wir nicht so einen hohen Überseeanteil, wenn ich nicht, weil London ist einfach ein geiler Platz für Wein, weil der in Europa der mit der offenste Platz ist, auch wenn viele den Engländern nichts zutrauen. Ich muss sagen, fahrt bitte mal nach London. Die Leute, die da waren, wissen, was da für eine kulinarische Szene und auch eine ziemlich gute Weinszene auch ist. Und durch diese Offenheit habe ich eben viel kennengelernt. Und ich finde, wenn man jung ist, man sollte sich die Ziele, man kann sie sich gar nicht hoch genug setzen, weil von später wirst du eh langsamer, wenn Familie kommt, wenn Job kommt, wenn du gesettelt bist, wenn du vielleicht nicht mehr so häufig umziehen willst. Und deswegen ist es wichtig auch, ich sag mal, wer Jimi Hendrix spielen will, der muss eben auch Gitarre können.
Ja. So. Das ist ein gutes Beispiel.
Kommt nicht von mir der Spruch, leider. Aber ich glaube, das versteht man, ne? Oder?
Ja, voll.
Und deswegen ist es für mich. Aber es ist kein irgendwie, man ist deswegen kein besserer Weinkenner. Man macht das für sich.
Aber ich fand es auch, was du gerade mit London sagst, in dem, meinem Schwester, was?
Was ist? Mach.
In meinem Schwester-Podcast, wo dem Brudi, da war gerade Matthias Brandwein zu Gast.
Matthias Brandwein?
Nicht Brandwein.
Brandweiner heißt er, glaube ich.
Falk Brandwein.
Meinst du den Sammelgeber?
Ja.
Österreicher.
Brandweiner.
Brandweiner, Matthias.
Ja, Brandweiner, fast. Entschuldigung, Matthias.
Hat ein tolles Lokal, da kann man halt fressen
hingehen. Richtig gut, ja. Und der hat mir erzählt, der hat auch in London, war der auch, und der meinte, der war da in Restaurants, die hatten einfach so 12 Sommeliers oder so am Start, weil da halt einfach irgendwie die Leute halt auch weinmäßig irgendwie anders eingestellt sind wie hier. Also gerade so ein bisschen länger her noch und halt auch, weil da sehr viele Milliardäre leben.
Klar, also wo Geld ist, das ist natürlich der Motor auch, um mal die Dinge nach oben zu treiben und klar. Wobei, also mich hat auch immer interessiert, was kann man nach unten erreichen? Also wir haben ja eben ja Solero getrunken. Ich finde, das ist ein...
Du bist ganz unten jetzt, oder?
Aber es gibt immer einen Wein, das ist ja viel schwieriger. Also nach oben hin ist immer ein
Ja, klar.
Aber nach unten, und es gibt einen Wein, von dem heißt Allo. Der kostet 6,90 Euro. Das ist super, das ist eine Bank. Das ist ein cooler Wein, das ist aber auch nicht mehr, als es ist. Und will es auch nicht sein. Ich will damit nur sagen, du mit dem Sommelier, das hast du meistens dort, du hast es stark ausgeprägt, wo eben Wohlstand ist, wo Geld ist. Und wir haben ja jetzt wieder interessante Zeiten. Und ich glaube, die Leute, ich hoffe nicht, dass sie beim Wein sozusagen... sich zuerst einsparen. Ich hoffe, dass sie diesmal das Toilettenpapier erstmal im Regal lassen und sich mal zwei Flaschen Wein aufs Badezimmer stellen.
Bitte, ich habe keins mehr, Leute. Lasst mir mal welche übrig.
Gut.
Okay.
Und sorry, Matthias. Matthias Brandweiner natürlich. Shoutout an dich.
Tut mir leid. Schon ein geiler Name.
Guter Typ.
Brandweiner. Also
ja, ist fast so geil wie so ein Wassertal.
Säufer-Wasserteil.
Unsere Sommelier-Kollegen. Säufer-Wasserteil und Matthias Brandweiner. Wenn die Lokale öffnen würden, also ich glaube...
Ey, der Matthias Brandweiner hat dann zu öffnen übrigens.
Ja, ich weiß. Der Säufer-Wasserteil ist auch Restaurantleiter. Das wäre geil. Säufer-Wasserteil, Brandweiner, das wäre überhaupt der Hit.
Wie wäre denn Ringo Reblaus noch? Ich würde ja gern Ringo Reblaus.
Ringo Reblaus, Double R, Rolls Royce, Digga, Ringo Reblaus.
Das ist ja fast wie Rocco Manfredi.
Das ist, glaube ich, jetzt mehr aus dem Darstellerbereich.
Ne? Ah, ja.
Okay. Ansonsten haben wir noch Manny Mantraschett.
Das bist ja du.
Nee, gar nicht.
Manny Mantraschett.
Das weiß ich nicht. Das ist, das ist einer aus dem Internet.
Das ist so wie Sascha und Dick Brave, man weiß es nicht genau.
Das ist, also Manny Mantraschett ist mir nicht geheuer. Von dem werden wir noch viel hören.
Okay. Wir wollen jetzt aber einen Song von dir.
Ja.
Für die Spotify Terran Adiletten Playlist.
Ist gemacht. Ich habe ausgesucht von...
Ah, das hast du ja schon gesagt.
Ich habe es schon gesagt, aber ich sage es euch nochmal. Der ist von, ich bin ja Baujahr 67. Der Song ist von 1969. Toots and the Maytals. Wie ich finde, interessant, wenn man auch mal bei Wein schaut, wie das so alles dann verästelt. Und Toots and the Maytals, daraus haben die Specials, haben das dann später gecovert. Amy Winehouse. Dann gab es auch noch ein paar andere. Aber das sind, glaube ich, drei wichtige Stationen. Also ich habe Toots and the Maytals nicht... mehr als Musik, diese Clubs in London und so, es waren die 70er, die 60er, es muss eine verrückte Zeit gewesen sein. Ska, Rocksteady, die Clubs voll, da wurde auch noch geraucht.
Ja, richtig krank. Ne?
Weniger Drogen, aber viel geraucht, da wurde viel gesoffen, da gab es auch mal auf die Nase vielleicht. Und es war eine interessante Zeit, weil Schwarze und Weiße zusammen an einer, ich sag mal, an einer Kultur versucht haben zu arbeiten, die so ein bisschen verschiedene musikalische Elemente runterbringt. Die Steel Drums aus der, und Calypso-Musik eben aus der Karibik. Dann eben die, ich habe ja danach so, ich habe ja viel Clash Jam, dann später Pearl Jam. Ich habe auch Hardcore, Rock und Punk, alles Mögliche so ausprobiert. Aber ich muss immer sagen, ich komme immer wieder zurück zu dieser Musik, weil sie ist nicht toxisch, sie hat gute Laune. Du hörst es, hast sofort ein Lächeln im Gesicht und hast Spaß.
Also welchen Song logge ich ein? Toots and the Maytals.
Toots and the Maytals. Und das ist It is the monkey. It is the monkey. I'm a really, 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 really monkey man. Ah, ja, ja. Und das ist ganz lustig, weil Toots denkt ja, er hat so eine hübsche Frau und die läuft ihm weg zu einem anderen und das nervt ihn ziemlich.
Wir checken das.
Wir checken das.
Okay.
Wir loggen das ein. Gibt es noch
was, was du über uns wissen willst?
Ja, 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 einiges. Ihr habt ja schon mittlerweile auch ein bisschen Erfahrung jetzt, also 50 Folgen circa, hast du gesagt. Mhm. Am Ende, ich hatte am Anfang auch als Blog angefangen mit Wein am Limit, begleitend zu meinem, bevor ich wusste, dass ich Weinhändler werde. Ihr habt jetzt einen Podcast. Wie kann man das monetarisieren? Vielleicht könnt ihr mal, oder auch gar nicht. Oder
gar
was,
nicht.
Was sind eure...
Liebe Monetarisierer, gebt uns
Tipps. Naja, also ich finde, irgendwie muss Leistung auch eine Würdigung erfahren. Was gibt es für interessante Sachen, die sich in eurem Leben durch diesen Podcast schon entwickelt haben? Mal außer, dass ihr wahrscheinlich viele jetzt Freunde habt und viele Leute jetzt auch was von euch wollen. Aber vielleicht könnte interessant für euch werden. Was würdet ihr gerne daraus machen?
Also ich würde gerne das noch... weitermachen, lange Jahre. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen muss, was ich ja vorhin schon gemeint habe, dass ich das tatsächlich überwältigend ist jetzt vielleicht das falsche Wort, ein bisschen zu groß, aber ich war erfreulich davon angetan, dieses Feedback online zu kriegen und auch tatsächlich schon so im Real Life, was ich schon krass fand für so ein relativ nischiges Thema, was wir behandeln. Ich bin zum Beispiel zu meinen Eltern gefahren im Zug, da saß einer hinter mir im Zug, der gesagt, hey, ich höre gerade die Terroren an die letzten Folge und ich dachte so, hä? What? Dein Ernst? Oder also ich war
neulich an der Kasse bei Edeka sozusagen.
So ähnlich, ja. Oder ich war letztens essen bei mir, wo meine Eltern wohnen, war ich im Eckart Grenzer, schöne Grüße nochmal an Atlanta, essen und ich kam da halt an und die Sommelier wusste halt, der hat schon den Kabi kalt gestellt und wusste halt alles und ich dachte mir so, okay, cool. Krass, Digga, das fand,
aber das ist
fand
ja ein bisschen Eitelkeit jetzt, sag ich mal so, aber ist
ja
nett.
Ja,
aber jetzt mal so, für dich, könntest du dir vorstellen, dass das noch in eine andere Richtung geht oder ist es...
Ja, weiß nicht, ja, was heißt eine andere Richtung? Ich finde die Richtung schon ganz gut. Eigentlich.
Cool, ja, deswegen frage ich euch, also ja, ich sollte mir eine Frage überlegen und ich habe mir
gedacht, ja, voll.
Ich hoffe, dass
ja,
hier noch keiner gestellt hat.
Nee, gar nein, nicht. Tatsächlich nicht. Nein, ich überlege auch immer noch.
Ich glaube halt, dass
keine Ahnung, mich hat Jens vor einem Jahr gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, einen Podcast zu machen und Steffen, also das sind die beiden Produzenten von Pleasure Stylehead, das ist unsere Produktionsfirma oder die PR-Firma, die hinter uns steht und ich sagte so, Ja, kann ich mir schon vorstellen, aber was machen wir da? 10 Folgen, dann hört es eh keiner.
Oh, nee,
oder keiner mehr und so. Und ich dachte halt nicht, dass das wirklich so, wir haben jetzt, glaube ich, wöchentlich, ich hoffe, man darf über Zahlen reden, sonst kann man das danach schneiden. Aber es sind jetzt doch so wöchentlich an die 15.000 Hörer für jede Folge und die ersten Folgen haben auch jetzt, glaube ich, weit über 20.000 gehört. Und das ist schon lustig. Und das ist ja eigentlich das, was ich auch in meiner Freizeit tatsächlich mache, dass ich auf Weingüter fahre und mich mit den Leuten unterhalte. Und wenn ich das jetzt so gestalten kann, dass die Weingüter, ich meine, ich bin natürlich eben im Weinbaugebiet irgendwo oder vielleicht auch bei dir in Hamburg im Haus, weil das war echt schön. Aber das Hotel hier ist auch schön. Aber wenn dann tatsächlich noch andere mir und uns allen beim Labern zuhören, ist das schon irgendwie witzig. Und das ist jetzt nicht so ein komischer Podcast oder Laber-Podcast, sondern ich versuche schon immer, Leute so darzustellen, wie ich das auch sehe. Und das macht Bock und macht Freude. Und wenn es irgendwann mal Kohle dafür gibt, ist das auch super.
Für die Freundschaft aber ist es doch sicherlich auch ganz gut. Also, oder das?
Ja, es kommen wahnsinnig viele Leute in die Freundschaft deshalb, um das zu sehen, wie das so läuft, wie das funktioniert.
Ja, die lernen wir jetzt mal kennen.
Das ja, genau. Und das ist
cool. Ich glaube, wir sind da auf jeden Fall gerade dabei, wir sind erst dabei, uns einzugrooven. Und der große Tanz geht ja schon los.
Ja.
Aber wir haben auf jeden Fall auch Bock, irgendwie das halt einfach so den Leuten irgendwie ein bisschen näher zu bringen, auch aus meiner Perspektive so. Deshalb versuche ich auch zwischendurch immer mal so ein paar Dummy-Fragen zu stellen, wo Leute sich vielleicht, wo meine Freundin sich dann halt auch abgeholt fühlt, weil sie schon immer wissen wollte, okay.
Du versuchst es nicht, du tust es, ja.
Ich tue es, ja, genau. Und ja, demnächst gibt es uns tatsächlich auch mal des Öfteren, was heißt des Öfteren, ein paar Mal live auf einer Bühne zu sehen.
Ich glaube, das müssen wir schneiden, weil die Folge kommt sicher erst danach.
Okay, dann gab es uns halt live.
Ja, genau.
Ja, ist ja wurscht halt. Okay,
also wenn ihr das schneidet, ich würde dann noch eine B-Frage stellen, das war die A-Frage.
Ja.
Die B-Frage ist, am Ende ist es ja auch ein bisschen das, ihr werdet ja ein bisschen zur Marke dadurch auch. Und das ist ja etwas, was, wie ich finde, wichtig ist in einer Welt voller Beliebigkeit, kann man eben den Unterschied setzen, indem man sich selbst auch zu einer Marke entwickelt.
Ja.
Ist das auch ein bisschen der Gedanke dahinter?
Ganz bestimmt sogar, ja.
Ja, voll. Wenn Jens ja jetzt hier wäre, würde er sagen, ja, zu 100%.
Ja, also Jens ist ganz klar unser Marken, kann man sagen, Papi, so wie Sascha Speicher unser Champagner-Papi ist. Also der ist da ganz fett dahinter. Und ja, er hat ja auch recht. Ich meine, das macht ja sonst keiner. Es klingt jetzt blöd, aber natürlich hast du Leute wie dich, so Wein am Limit. Du versuchst ja auch aus diversen lustigen, unbekannten Weingütern wie jetzt Babacan eine Marke zu schaffen oder aus dir eine Marke zu machen. Aber es muss ja auch irgendeiner hier den jungen Leuten beibringen, dass die Caro Diehl jetzt nicht im Schatten ihres Vaters steht und immer noch die Weine so macht, sondern dass sie gemeinsam mit ihrem Mann jetzt ganz neue, geile Sachen macht.
Also,
und das müssen Leute auch verstehen und die müssen zuhören und das auch probieren. Und das finde ich dann immer super. Und das ist für mich oder für uns so eine kleine Errungenschaft, wenn wir es dann schaffen, dass so ein 25-Jähriger darstellt und sich ein Schlossberg-KW-Versteigerungswein von den Deals reinschüttet bei uns in der Theke, weil er sagt, oh, das war so geil, dass wir das bei euch gehört haben.
Habt ihr denn nur Junge? Ich kann mir vorstellen, ihr habt auch viele ältere Zuhörer.
Ja, ja, voll.
Die finden das auch interessant.
Ich muss sagen, wie gesagt, das stimmt natürlich mit der Eitelkeit, aber ich habe es auch erzählt, weil es halt so ungewohnt für mich ist, dass zum Beispiel jetzt ein älterer Mann in der Freundschaft so vorbeikommt, wann kommt die nächste Folge? So, normalerweise, wenn, dann kommen halt junge Dudes und sagen, boah, geiler Song oder whatever, aber das war für mich dann schon zum ersten Mal so, dass ich so dachte, okay, krass, der hört das halt echt an. Obwohl der halt normal überhaupt nicht mein Zielpublikum, wie man so schön sagt, entspricht. Deshalb ist es für mich halt nochmal doppelt interessant und ich glaube, an der Stelle können wir auch nochmal sagen, ich bin da auf jeden Fall auch happy, dass Jens und Steve sich da das zu Herz genommen haben, das zu machen, weil ich habe halt von vornherein gesagt, wenn, dann muss es halt schon so sein, dass jemand sagt, ey, wir produzieren das und ihr setzt euch dahin und macht das, weil ich habe davor auch schon ein paar Anläufe mit Podcasts gemacht, wo man dann sagt, ah, ich schneide das selber und dann mache ich noch hier und das und bla.
Ja,
und es ist halt
dann
krass.
Macht vier Folgen und dann macht es ja keinen Bock
ja,
mehr.
Ja, weil es halt einfach, weil man das halt komplett unterschätzt, wie viel da halt dahinter steckt. So, ne? Man muss ja immer alles nochmal abnicken, verantworten und ist das jetzt cool so. Und deshalb bin ich da auf jeden Fall happy, dass wir in Anführungszeichen nur hier sitzen.
Ja, und man braucht das Team, wie Anaïs, Lenny, ja, und Max, Lenny, die immer im Sound und so schauen, das ist doch geil.
Gut, dass ihr nicht aufgegeben habt, weil ich glaube, Persistence ist etwas, was ganz wichtig ist. Nicht gleich aufgeben, viele werfen die Flinte viel zu sehr ins Korn, an sich selbst glauben und ihr bringt den Spaß rüber und ich finde es super. Wein ist nämlich ein Getränk, was nicht für Alte oder für Junge oder für irgendeine blöde Zielgruppe oder sonst was ist, für Menschen, die einfach ein bisschen mehr Spaß im Leben haben wollen.
Oh, und was ein schönes Schlusswort.
Oh, absolut. Oh, ich bin so eine richtige Marketing-Sau.
Ja, richtig, Alter.
Oh, Leute, ihr werdet mich
Henrik Lobenberg, danke. Dass du
bitte vergleiche nur mit Nichterlebenden. Können wir das schneiden?
Jetzt dauert's, gell.
Nee, ich sehe schon die Bauchbinde bei Instagram auf jeden Fall.
Gehen wir noch essen?
Ja, wohin eigentlich?
Ja, ist dein
ich würde gerne mal ins Barer.
Barer?
Ja, das ist geil.
Ja.
Also das würde ich deswegen gerne, weil die blöde Pandemie mir echt dazwischen gekommen ist. Mhm. Und ich die ganze Zeit dahin wollte, weil ich die Leute sympathisch finde.
Top.
Und weil ich auch witzig finde, englische Köche, das sind ja Engländer, die das machen eigentlich. Pauli. Komplett.
Der heißt eigentlich Daniel, aber wir sagen immer Paul. Der war Sous-Chef vom Lukas Mraz in der Cordoba damals.
Echt? Auch noch?
Ja.
Ich finde, die kochen, was ich sehe in Insta, ich bin so angetriggert davon, ich will das jetzt mal wissen, wie das läuft.
Ja, ist cool. Mag den Laden.
Alkohol gibt es da auch?
Ja.
Den guten?
Jo.
Gut. Also wir werden nicht verdursten.
Ja, wir werden auf jeden Fall rausschicken. Cool.
Also dann.
Toppi. Danke, schön,
dass du da warst. Vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Lass doch einmal anstoßen.
Tschüss.
Prost.
Weiterhin viel Erfolg und erhaltet euch eure Trinkfreude.
Merci gleichfalls.